Die Armutskonferenz. Herzlich willkommen bei einem Podcast der Armutskonferenz. Vor fast genau einem Jahr fand die 12. Armutskonferenz in St. Wirgil statt unter dem Titel Stimmen gegen Armut, weil soziale Ungleichheit und Ausgrenzung die Demokratie gefährden. Jetzt, ein Jahr später, ist das Buch dazu erschienen und wurde bei einer Buchpräsentation in einer Videokonferenz per Zoom vorgestellt. Wir dokumentieren hier im Podcast noch einmal diese Buchpräsentation. Ich bitte um Verständnis, dass ein paar wenige Male auf Bilder verwiesen wird, die wir natürlich im Podcast nicht zeigen können. Ich glaube, es ist aber trotzdem verständlich. Das Buch kann auf der Homepage der Armutskonferenz bestellt werden, aber ganz besonders auch die einzelnen Beiträge des Buches können als PDFs schon auf der Homepage heruntergeladen werden. Am Beginn stellt Alban Knecht kurz das Buch vor. Im Anschluss daran moderiert Michaela Moser die Vorträge einzelner Autorinnen, die in diesem Buch geschrieben haben.
Wie der Titel schon sagt, geht es in dem Buch Stimmen gegen Armut um die Möglichkeit der Mitbestimmung in der Gesellschaft und um das Problem, dass diejenigen, die von Armut betroffen sind, nicht nur weniger Möglichkeiten haben, an der Gesellschaft teilzuhaben, sondern auch weniger Möglichkeiten haben, mitzubestimmen. Aber lässt sich die pessimistische Hypothese der fehlenden Repräsentation aufrechterhalten, wo doch die meisten Erwachsenen mit ihrer Wahlstimme auf gleiche Weise mitbestimmen können, wer in den Parlamenten, den Landtagen und den Gemeinden das Sagen hat? Das Buch gibt darauf ganz verschiedene Antworten. Und ich versuche hier, diese Antworten ein bisschen zu systematisieren, allerdings ohne auf alle Beiträge und Themen im Detail einzugehen. Als erstes müssen wir zwei Sphären der repräsentativen Demokratie unterscheiden. Für die Demokratie ist zum einen von zentraler Bedeutung, dass es freie, gleiche und geheime Wahlen gibt. Zum anderen ist es genauso wichtig, dass es einen offenen Meinungsbildungsprozess gibt, in dem viele unterschiedliche Interessen und Meinungen repräsentiert werden. Und hierzu gibt es viel zu sagen. Colin Crouch beschreibt in seinem Buchbeitrag zur Postdemokratie, wie die Demokratie unter dem Turbokapitalismus leidet. Die Unternehmen und reiche Bürgerinnen können über Lobbyismus und über die Medien, die sie beherrschen, die öffentliche Meinungsbildung mehr und mehr beeinflussen. Dass formal dann noch demokratisch gewählt wird, ist für sie nur mehr ein geringes Problem. Insbesondere ist es gelungen, den Neoliberalismus als leitende Ideologie zu etablieren und der spielt denen, die viel haben, immer wieder in die Hände. Der Beitrag von Jakob Capella führt diese Argumentation weiter, indem er zeigt, wie die steigende Ungleichheit zu sinkendem Vertrauen in der Bevölkerung führt. Er verwendet den Begriff der Refeudalisierung, um damit die neu entstehenden, schwer überwindbaren Klassengrenzen zu beschreiben, in denen aus ungleichen Lebenschancen ungleiche Teilhabechancen werden. Diese eher theoretischen Analysen werden durch einige empirische Artikel ergänzt. Der Beitrag zu Solidaritätsvorstellungen und sozialer Ungleichheit zeigt auf, in welchem Maße solidarische Haltungen, also sozusagen das gesellschaftliche Kümmern um andere, verbreitet ist. Es besteht die Gefahr, dass in einer Gesellschaft, die immer mehr von sozialer Ungleichheit gekennzeichnet ist und die für immer mehr Menschen zur Bedrohung wird, sich die Haltung durchsetzt, dass es am besten ist, wenn jeder für sich versucht, seine Schäfchen ins Trockene zu holen. Populistische Argumentationen zerstören das Zusammengehörigkeitsgefühl der Gesellschaft, was zu weiterer Marginalisierung und Ausgrenzung von denen führt, die von Arbeitslosigkeit oder von Armut betroffen sind, die anders sind oder die von woanders sind. Richtet man den Blick nun hin zu den Prozeduren der Wahlen, dann lassen sich auch dort Defizite und Veränderungen feststellen. Der Beitrag von Martina Zandonella unterstreicht die These der verzerrten Repräsentation von Interessen. Je geringer der soziale Stand, desto geringer die Wahlbeteiligung. Wieso wählen gehen in einer Gesellschaft, die keinen Platz für einen hat? Doch das strukturelle Wahldefizit ist noch größer, wie zwei weitere Beiträge aufzeigen. Große Teile der Bevölkerung dürfen nicht oder nur teilweise wählen, weil sie nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben und diese auch nicht so leicht bekommen. Gott sei Dank ist diese pessimistische Sichtweise nur die halbe Geschichte und so machen viele Beiträge des Buchs Mut und zeigen Möglichkeiten des Engagements, der Aneignung und des Widerstandes auf. Ellen Bareis zeigt, was es bedeutet, Demokratie von unten zu betrachten. Dazu zählen dauerhafte und spontane Protestbewegungen wie die Arbeiterinnenbewegung, die antikolonialen Kämpfe, feministische Frauenbewegungen, die Kämpfe der LGBTIQ, die Hongkong-Proteste, Black Lives Matters oder MeToo. Darüber hinaus weist Bareis auf die Bedeutung emanzipatorischer Bildungsinstitutionen hin und auf alternative Projekte im Bereich des Wohnens. Und dazu gibt es viel weitere Anknüpfungspunkte im Buch. Stellvertretend erwähne ich hier nur den Bericht von Nikolaus Huke über die spanische Bewegung gegen Zwangsräumungen und den Artikel von Mara Werlich zur Gentrifizierung. Das Buch nimmt also viele Perspektiven ein und gibt viele Antworten auf die Fragen rund um die Diagnose des Demokratiedefizits. Wie beeinflusst wer die öffentliche Meinung? Wer darf wählen und wer wählt? Wie kann jenseits des Politikbetriebes Gegenmacht aufgebaut werden? Auf zwei Themenbereiche möchte ich noch kurz hinweisen, weil sie in der Folge noch ausführlicher besprochen werden. Mitbestimmungsmöglichkeiten in der Arbeitswelt, das ist ein großes Thema. Mitbestimmung im Betrieb, genossenschaftliche Arbeitszusammenhänge, der Umgang mit Arbeitslosigkeit und Digitalisierung sind Aspekte davon. Zum anderen werden im Buch Methoden diskutiert, die für mehr Mitbestimmung und Partizipation sorgen können. Bürgerinnenräte und Bürgerinnencafés können die lokalen Meinungsbildungsprozesse unterstützen und so Gemeindebewohnerinnen mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten einräumen. Auch in sozialen Einrichtungen kann die Mitbestimmung von Nutzerinnen bzw. Bewohnerinnen institutionell verankert werden. Legislatives Theater als Form des Forumstheaters kann Themen wie Armut erlebbar machen und so helfen, Forderungen an die Politik zu formulieren. Eine weitere Methode ist die Gesetzeswerkstatt. In einem Workshop der Armutskonferenz wurde mit Betroffenen ein verbesserter Entwurf des Sozialhilfegesetzes erarbeitet. So kann ein Bogen gespannt werden von der eigenen Betroffenheit zum politischen Veränderungsprozess. Ein anderes Projekt der Armutskonferenz untersucht Möglichkeiten, gegen die Beschämung von Armutsbetroffenen vorzugehen. So soll Ohnmacht entgegengetreten werden und Teilhabe, auch politische Teilhabe, möglich werden. Der abschließende Beitrag des Buchs fasst die Forderungen der 12. Armutskonferenz zusammen und geht auf die Corona-Problematik ein. Also, unbedingt kaufen, unbedingt lesen, sich unbedingt einbringen.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich habe jetzt eine andere Ansicht, jetzt bin ich irritiert. So, es geht jetzt sozusagen in den inhaltlichen, noch stärker inhaltlichen Teil dieses Abends. Alban Knecht hat ja schon einen guten Überblick irgendwie gegeben über das Buch. Einige von euch, von Ihnen, haben vielleicht auch schon ins Buch sowieso hineingelesen oder gar einige oder alle Beiträge gelesen. Es sind ja knapp 30 Beiträge. Ich glaube, wir haben heute aber über die Hälfte der Autoren, Autorinnen sogar hier dabei. Wenn ich richtig gezählt habe, das freut uns natürlich sehr. Stellt aber auch eine gewisse Herausforderung dar, weil wir natürlich möglichst alle diese Autoren, Autorinnen, die jetzt hier auch sind, auch zu Wort kommen lassen wollen. Deshalb haben wir uns ein recht sportliches Format sozusagen überlegt, ein recht dichtes Format und werden jetzt in der Folge in vier inhaltlichen Blöcken nochmal auf einige der Themen des Buchs eingehen. Es wird jetzt nicht vielleicht so, wie es sonst bei Buchpräsentationen ist, klassisch noch mehr Lesung aus dem Buch geben, aber es werden Autoren, Autorinnen sich einbringen zu den Themen, zu denen sie auch im Buch geschrieben haben und insofern sind es hoffentlich gute Anregungen, sich dann auch in deren Beiträge nochmal weiter zu vertiefen. vor diesen jeweiligen Panels, nenne ich es jetzt mal, gibt es immer eine kleine Umfrage, so zur Einstimmung um dieses Tool auch mal zu verwenden. Und zwar, das ist jetzt die falsche Umfrage. Jetzt sehen alle jetzt diese Umfrage. Nein, ich glaube, sie muss erst starten. Genau. Wir kommen jetzt zum ersten Panel. Das heißt, lauter Stimmen für alle, Stimmen für Solidarität, wo es nochmal um verschiedene Fragen zu Grenzen der Demokratie auch gehen wird. Und wir haben da eine kleine Umfrage vorbereitet, wo wir alle bitten, teilzunehmen. Es ist anonym. Wir werden sehen, ob ein sehr überraschendes oder doch erwartbares Ergebnis rauskommt. Und genau. Und sehen da schon und sehen da, was da passiert. Genau. Es geht relativ zackig. Aha, da sieht man schon 77. Haben schon viele die Fragen beantwortet. 1, 2, 3. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich selber da mit stimmen kann. Egal. Ja. Ja, ich, so wie sich das alles irgendwie darstellt, sind wir nicht so repräsentativ. Oder vielleicht doch. So, ich werde jetzt mal die Umfrage beenden und Resultate freigeben. So, ja, also 80% der hier Anwesenden haben gewählt bei der letzten Nationalratwahl. Niemand ist hier dabei, der nicht wählen wollte, aber es sind doch einige dabei, 20%, die nicht wählen durften. Und das ist dann doch, denke ich, auch schon ein ganz guter Einstieg in unser Thema. Und ich darf jetzt die Diskutantinnen von diesem Panel begrüßen, beziehungsweise ich suche sie jetzt auch kurz auf dem Bildschirm, damit ich sie spotlighten kann, wie man da so schön jetzt sagt, also damit man sie gut dann auch sieht in der Diskussion. Und zunächst mal Margit Appel, Politologin, auch Mitherausgeberin des Buchs. Im Buch ist das Gespräch abgedruckt, das sie auf der Armutskonferenz mit Stefan Lessenich geführt hat. Ja, willkommen nochmal, Margit. Als Nächste darf ich dann auch noch hier sozusagen ins Spotlight holen Martina Zandonella. Martina Zandonella vom Sora-Institut hat einen Beitrag im Buch über ökonomische Ungleichheit zerstört die Demokratie, wenn Armutsbetroffene nicht zu Wahlen gehen und ihre Anliegen kein Gehör finden. Und last but not least suche ich jetzt hier habe schon gefunden auch, die Magdalena Stern, die bei SOS Mitmensch arbeitet und einen Beitrag verfasst hat über Wahlrecht für alle, die hier leben, die Bass-Egal-Wahl und die wachsende Demokratiekluft in Österreich. Ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid bei diesem ersten Panel jetzt und würde euch gern einfach eingangs kurz die Frage stellen, was ist eurer Meinung nach notwendig, was ist so ganz essentiell, dass alle mitbestimmen können? Was sind da so aus eurer Sicht ganz zentrale Elemente? Bitte euch um kurze, so erste Antworten und darf auch alle einladen, sich dann gleich auch per Chat in dieses Gespräch einzubringen. Und eine von euch kann, glaube ich, einfach beginnen. Ist zu dritt in diesem Kreis, kann man sich das, glaube ich, ganz gut die Bälle zuschupfen. Genau, oder muss ich euch auf?
Ja, dann fange ich einfach an.
Vielen Dank.
Ich denke, dass drei Dinge ganz zentral sind, wenn wir jetzt am Anfang vielleicht auch noch von der gesellschaftlichen Ebene verbleiben. Dann geht es zum einen ja tatsächlich um Beteiligungsrechte. Wer darf wählen, wer darf mitbestimmen? Und da wissen wir aus der Geschichte, dass die Demokratie diese Rechte ja nie freiwillig vergeben hat. Wir haben alle dafür gekämpft. Wir haben es auch schon im Song vorhin sehr schön gehört, Frauenwahlrecht. Und aktuell haben wir natürlich das Problem, dass die Leute mit den ausländischen Staatsbürgerschaften nicht wählen dürfen. Bei der letzten Wien-Wahl war es ein Drittel der Menschen, die in Wien wohnen, die nicht wählen durften. Und es ist ja kein Zufall, dass das Menschen sind, die in den seit neuestem als systemrelevant definierten Berufen arbeiten, mit den geringen Einkommen, und viele von ihnen haben auch keine Arbeit. Und damit kommen wir, denke ich, zum zweiten wichtigen Punkt, das sind die sozialen Rechte. Demokratie funktioniert nur, wenn soziale Rechte da sind. Und ich glaube, das ist ganz besonders wichtig, auch in der jetzigen Zeit das Thema auch zu besprechen, weil das nächste Sparpaket wird kommen. Irgendwann werden wir diese Dinge alle bezahlen müssen und die Frage wird dann sein, wer wird das sein. Ja, und zum Dritten nur ganz kurz noch, wird die Frage sein, wie wir es als Gesellschaft schaffen, dass wir nicht immer den lautesten Stimmen nachrennen und den vermögendsten Stimmen, sondern den Stimmen, die dringendsten Anliegen haben. Und deswegen gebe ich meine Stimme jetzt auch gleich weiter.
Vielen Dank.
Ich mache weiter. Ich kann mich dem nur anschließen. Also das Mitmensch wünscht sich ja schon sehr lange eine ehrliche Debatte über die fehlenden politischen Partizipationsmöglichkeiten von Menschen, die in Österreich leben, aber keine österreichische Staatsbürgerinnenschaft haben. Und wir fordern mit der Bastegalwahl eben, dass Menschen an dem Ort, an dem sie ihren Lebensmittelpunkt haben, auch wählen können. Und dass aber auch sozial ausgrenzenden Einbürgerungsbestimmungen, die eben vor allem armutsbetroffene Menschen treffen, abgeschafft werden.
Danke. Margit, du an. Genau.
Wunderbar. Ja, also mir kommt vor, das Essentiellste wäre eigentlich aufhören zu behaupten, dass wir kein Problem haben mit der Gleichheit in der Demokratie und mit den gleichen Chancen auf Beteiligung. Ich möchte ja auch ein Stück diese Thesen von Stefan Lessinich einbringen, die er damals bei der Abenddiskussion eingebracht hat, bei der Armutskonferenz. Und er spricht hier davon, dass die Demokratie, die real existierende Demokratie, so etwas ist wie ein großes Schließungsspiel, wo es formal Gleichheit gibt, aber andere sind eben immer gleicher. Und er macht das irgendwie sichtbar an verschiedenen Achsen, an denen sich diese Konflikte zeigen. Wenig überraschend ist eine Achse davon eben die zwischen Besitzenden und Nichtbesitzenden. Eine andere aber, die sich sozusagen aus diesem Grundkonflikt ergibt, ist die innerhalb der Gruppe der Nichtbesitzenden. Und dann natürlich die Magdalena und die Martina haben das eher schon angesprochen, die zwischen den Staatsbürgerinnen und Nichtstaatsbürgerinnen. Und dann macht er ja noch diese Achse auf, sozusagen alle gegen die Natur und ihre natürlichen Ressourcen. Also die beuten wir sozusagen alle aus, damit wir unsere mehr oder weniger demokratischen Verhältnisse aufrechthalten können. Und ich finde es sehr wichtig, dass er versucht, und das, der Überzeugung bin ich auch, deutlich zu machen, dass wir in einer viel klassenstrukturierteren Gesellschaft sind, als wir uns immer eingestehen, weil wir ja, glaube ich, seit dem Zweiten Weltkrieg irgendwie so den Eindruck hatten, es wird immer besser in der Demokratie. Es wird gelingen, immer mehr Gruppen zu integrieren, also irgendwie so einen Trickle-Down-Effekt in der Demokratie und in den Fragen politischer Beteiligung. Und eigentlich, wenn man genau hinschaut, sind wir nicht sehr weit gekommen. Und den zweiten Punkt, den ich machen möchte, ist der in Richtung des Themas Solidarität, weil ich auch glaube, wir sind jetzt gerade an einem Punkt, wo wir die Demokratie nur bewahren können, verbessern können, vertiefen können, wenn wir wieder mehr Berechtigungsräume öffnen. Und die Tendenz ist aber jetzt eher diese Wiederberechtigungsräume zu schließen, zu sagen, es darf niemand neuer hinein, es dürfen keine Privilegien verloren gehen von denen, die jetzt Privilegien haben. Und dafür braucht es aber dann eben ein Solidaritätsverständnis, das keinen moralischen Impetus hat oder keinen sozialromantischen Touch, sondern eher eine radikale Vorstellung von Solidarität, die eben das umfasst, dass man bereit ist, eigene Privilegien aufzugeben, damit eben andere zu ihren Rechten, den sozialen und den politischen Rechten kommen.
Ja, was würde diese Solidarität, die jetzt von dir angesprochen wurde, Margit, was würde das bedeuten? Jetzt, vielleicht kann ich da auch eine Frage gleich aus dem Chat mit hereinnehmen, wo gefragt wurde, wie würde so ein Wahlrecht aussehen, das sich jetzt nicht auf Staatsbürgerinnen bezieht? Wie würde so ein anderes Wahlrecht aussehen? Vielleicht kannst du, Magdalena, da nochmal ein bisschen mehr dazu uns sagen.
Darf ich nur kurz dazwischen, um das fertig zu reden, weil mir fällt nämlich die Formulierung ein, die Lessenich ja in seinem Buch von den Grenzen der Demokratie zum Thema Wahlrecht gebraucht, weil er spricht nämlich von einem bedingungslosen Wahlrecht an dem Ort, wo man lebt. Das finde ich irgendwie ist ein gutes Bild oder eine gute Formulierung.
Ja, danke.
Genau. Ja, um das geht's uns ja auch mit der Passegalwahl. Also eine Forderung ist einfach, dass es ein Wahlrecht gibt, dass Menschen an dem Ort, an dem sie leben, wählen können, also ein sogenanntes Wohnsitzwahlrecht. Und das ist zwar im Moment relativ unrealistisch, dass es umgesetzt wird, weil dafür braucht es eine Verfassungsänderung. Aber es ist nicht so, dass es was total Utopisches ist. Es gibt es in anderen Ländern. Da gibt es also Beispiele, ein bekanntes Beispiel, das immer gebracht wird, ist Neuseeland, wo man nach einem Jahr, also wenn man ein Jahr lang dort seinen Hauptwohnsitz hat, dann erhält man das aktive und passive Wahlrecht. Und wir machen das fest an 3 Jahren, aber es ist nicht so wichtig, was genau da jetzt die Jahreszahl ist, wie lange jemand wo lebt, aber unsere Forderung ist, dass Menschen an dem Ort, an dem sie ihren Lebensmittelpunkt haben, auch wählen können, spätestens nach 3 Jahren und sich so aktiv an der Demokratie beteiligen können und so auch ihre eigenen Lebensverhältnisse aktiv politisch mitbestimmen können.
Vielleicht kann man in dem Zusammenhang, und da würde ich jetzt wieder Martina Zandonella adressieren, auch so ein bisschen auf dieses Verhältnis nicht wählen dürfen, nicht wählen wollen irgendwie eingehen. Wie stellt sich das da oder wie könnte man mit dem Spannungsverhältnis gut umgehen?
Genau, das ist halt eine weitere Grenze, die Demokratie in sich auch zieht, dass wir dann einen großen Teil in der Bevölkerung inzwischen schon haben, die zwar grundsätzlich wahlberechtigt wären, aber irgendwann mal die Entscheidung getroffen haben, nicht mehr zur Wahl zu gehen, weil es einfach nicht bringt für sie, weil sie das Gefühl haben, es hört ihnen sowieso niemand zu, ihre Stimme zählt nicht, ihre politischen Anliegen interessieren nicht. Und jetzt kann man sagen, na gut, das ist halt so ein subjektiver Eindruck. So ist es nicht. Ja, wir wissen inzwischen sehr gut, dass die Leute tatsächlich recht haben, wenn sie uns von diesen Dingen erzählen, weil es so ist, dass die politischen Entscheidungen im Grunde den einkommensstarken Gruppen folgen. Wir wissen es für Deutschland, weil es da sehr große Studie gegeben hat vor ein paar Jahren, die das aufgezeigt hat, dass die Entscheidungen des Bundestages der letzten 30 Jahre praktisch nur den einkommensstarken Gruppen gefolgt sind. Und sobald einkommensschwächere Gruppen oder Gruppen mit keinem Einkommen eine andere Meinung hatten, wurde die einfach nicht umgesetzt. Das heißt, es kommt schon woher, die Leute wissen das auch, die Leute spüren das sehr gut. Und somit ist es in gewisser Hinsicht eine total rationale Entscheidung, nicht mehr wählen zu gehen, weil für was? Ja, das ist ja irgendwie, warum sollte ich da hingehen, wenn es sowieso nur lächerlich ist und meine Anliegen sowieso nicht gehört werden. Und da kommen wir halt dann in ein großes Problem, weil was bedeutet Demokratie? Und das ist auch am Anfang sehr schön gesagt worden, und der Kollege Lessenich fasst das auch so schön zusammen, wenn er sagt, wenn wir es ganz runterbrechen, dann geht es im Grunde darum, dass jeder und jede von uns unsere Lebensumstände einfach mitgestalten kann. Und das ist das, was die Demokratie ja auch seit so vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten als überzeugendes System verbreitet ist. Ja. Deswegen sind also viele Leute grundsätzlich für die Demokratie. Und das hat schon mal besser funktioniert, weil das ist auch spannend, das ist natürlich ein Ideal, das noch nie so erreicht war, aber wir sehen seit ungefähr 3 Jahrzehnten, dass das wieder schlechter wird, dass dieser ökonomische Spalt in der Wahlbeteiligung und noch viel Ärger in allen anderen Partizipationsformen, also wenn wir zum Beispiel über Bürgerinitiativen reden, dann ist das noch viel Ärger dort. Dann sind wir nicht mehr bei irgendwie 80% und 60%, dann schaut das noch ganz viel schlimmer aus, dass dieser ökonomische Spalt einfach zunimmt. Und das ist was, wie Margit hat es vorhin auch schon erwähnt, wo wir endlich auch hinschauen müssen und endlich auch trommeln müssen, dass das allen klar ist, dass das so ist, dass man das auch nicht mehr überdecken kann.
Das müsste noch einiges zu diesem bedingungslosen Wahlrecht dazukommen, damit wirkliche Beteiligung.
Genau, weil ja gerade auch in dieser Gruppe der ausländischen Staatsbürger und Staatsbürgerinnen sehr viele Leute sind, die diesem, ich nenne es mal, ökonomisch unteren Drittel jetzt angehören, das untere Einkommensdrittel oder Leute, die mit keinem Einkommen. Das heißt, die haben ja dann auch keinen großen Grund, zur Wahl zu gehen, sogar wenn sie dürften, weil die haben ja auch schon mitbekommen, dass ihre politischen Anliegen es niemanden besonders interessieren. Von denen da oben, ja, wie es dann immer so schön heißt. Also da muss man an 2 Fronten sozusagen gleichzeitig kämpfen. Das ist im Grunde eine Front.
Ja, die Fragen, die aufgetaucht sind, sind einerseits noch beziehen sich auf die 3 Jahre, die du genannt hast, Magdalena, wobei du eh schon gesagt hast, dass das jetzt nicht so, so fix um 3 Jahre geht. Und eine andere Frage aus dem Chat noch von der Anna Schiffach, welche Partei würde mich überhaupt vertreten, also im Nationalrat, also als, auch als Person mit Armutserfahrungen, wer vertritt dann diese Interessen überhaupt, auch noch als eine Frage, wer immer da von euch noch was vielleicht dazu sagen möchte. Und ist es überhaupt dieses Verständnis einer Interessensvertretung sozusagen der Abgeordneten?
Ich glaube, das ist ja das, wo sich dann diese ganze Ungleichheitsdiskussion auch weiterzieht, weil wenn wir uns anschauen, wer sitzt denn in den Parlamenten, dann sind es ja wieder nicht die Menschen, die sozusagen alle in unserer Gesellschaft sind. Es ist ja auch kein repräsentatives Abbild unserer Gesellschaft. Wir haben inzwischen praktisch fast niemanden mehr im Parlament, der nicht zumindest eine Matura abgeschlossen hat, die irgendwo im oberen Einkommensdrittel sich bewegen. Also da ist tatsächlich die Frage, wo ist die Repräsentation und wie können wir da auch wieder hinkommen? Wir haben auch heute zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, und in Bezug auf den Frauentag auch, es sind nur 9% aller Bürgermeister und Bürgermeisterinnen in Österreich Frauen. Also da ist einfach noch so viel, was nicht passt. Und natürlich sind die Leute, die armutsgefährdet sind, die Ersten, die nicht vertreten sind. Ja.
Es gibt noch eine Frage auch, inwiefern sich die Situation seit 3 Jahrzehnten verschlechtert hat. Ich glaube, die knüpft an das, was du gesagt hast, Margit, an. In Sachen Beteiligung. Du hast es eh zum Teil schon gesagt, aber vielleicht kannst du noch mal drauf eingehen.
Ja, also ich habe es, glaube ich, in dem Zusammenhang angesprochen, dass es so einen Glauben gegeben hat in den wahrscheinlich Ende 40er, 50er, 60er Jahre, so auf ein Fortschreiten der Demokratie und Wohlstand für alle und Einbeziehung daher auch dann in diese politische Mitbestimmung von immer mehr Gruppen. Aber ich denke, wir kennen ja diese Analysen, die in die Richtung gehen, dass also spätestens seit den 80er Jahren dann wieder die Einkommensverhältnisse sich verschlechtert haben, dass es mehr soziale Spaltung gegeben hat, größere Verwerfungen am Erwerbsarbeitsmarkt. Vielleicht nicht unbedingt die große Zunahme der manifesten Armut oder der Armutsgefährdung, aber doch immerhin ein stabiles Niveau sozusagen an Einkommensarmut auch in einem reichen Land wie Österreich. Und eben genau in der Kombination, dass man nicht wirklich sehen kann, wo ist denn diese politische Kraft, die das sieht, dass es mir zunehmend schlechter geht in meinem Leben, dass ich Leistung erbringe, mich anstreng, sehr wohl in der Früh aufstehe und zur Arbeit gehe und trotzdem nicht genug zum Leben habe. Wenn ich über lange Zeit nicht sehe, dass das wahrgenommen wird von der Politik und mir eher nur immer der schwarze Peter zugeschoben wird im Sinn von, du machst vielleicht nicht genug oder du könntest dich irgendwie noch ambitionierter verhalten, um halt besser mitnaschen zu können an den Wohlstandsfrüchten, dann glaube ich, oder so ist es, glaube ich, ein Stück zu erklären, dass die politische Beteiligung dann auch einbricht, weil ja tatsächlich diese politische Kraft nicht zu sehen ist. Martina, du hast ja, glaube ich, in dieser Untersuchung, die du schon erwähnt hast, über den Bundestag, Deutschen Bundestag und die Politik, die dort gemacht wird, führst du das ja aus, dass das ja für sämtliche Parteienkoalitionen gegolten hat über die Zeit. Ne? Also man kann ja nicht sagen, dass das jetzt nur die bürgerlichen Koalitionen waren, die nicht auf die einkommensschwächere Bevölkerung geschaut hat, sondern das gilt ja dann auch bis hin zu der Koalition mit den Grünen, weil eben genau damals dann auch die Einführung von Hartz IV. Also das ist, glaube ich, diese Verschlechterung, nicht zu wissen, wo ist die politische Kraft und was wird es bringen, wenn ich versuche, die wenigen Ressourcen, die ich habe, für meine politische Beteiligung zu mobilisieren.
Ja, dann bedanke ich mich bei euch dreien für diese Spotlights im Spotlight, für diese Anstöße zum Weiterdenken und auch zum Weiterlesen. Also wer es noch nicht getan hat und gerne auch zum Wiederlesen, die Beiträge von Margit Appel, Martina Zandonella, Magdalena Stern und auch einige andere zum Thema sind im Buch zu finden. Und Wir bewegen uns weiter ins nächste Thema auf unserem Streifzug durch dieses Buch. Ich werde euch wieder aus dem Spotlight, ihr dürft es wieder sozusagen zurück in die, so, jetzt müssen wir das auch noch entfernen. Das ist eine neue, ne? Geht nicht, doch. Und für alle anderen ist schon die nächste Umfrage, die auf das nächste Thema überleitet, wird gleich erscheinen. Es geht bei unserem nächsten Thema, das auch eines der wichtigen Themen auf der Armutskonferenz war und natürlich im Buch entsprechend vertreten ist, um Stimmen für Demokratie in der Arbeitswelt. Und wir haben dazu eine Umfrage vorbereitet, wo wir euch bitten, mitzumachen und anzukreuzen, in welchem Ausmaß Mitbestimmung bzw. Demokratie in eurer Erwerbsarbeitswelt praktiziert wird. Das ist vielleicht ganz spannend zu sehen, wie das da in unserem Kreis, wie sich das darstellt, ob es Mitbestimmung, Demokratie auch an euren Erwerbsarbeitsplätzen gibt, bis zu einem gewissen Grad. Auch wenn wir jetzt nicht alle Hintergründe von allen Teilnehmenden kennen, aber gewisse Mutmaßungen können wir natürlich durchaus dann ziehen. Und auch ein bisschen vielleicht ein kleiner Indikator eben, wie schaut es denn aus mit der Mitbestimmung in den Betrieben. Es haben jetzt zwar noch nicht alle sich an der Umfrage beteiligt, aber vielleicht geht es auch technisch nicht. Ich glaube, wir haben aber trotzdem schon ein Bild sozusagen bekommen. Also ja, für zumindest die Hälfte von euch ist es mäßig, die Mitbestimmung in der Erwerbsarbeitswelt sehr stark, bei 17% wenig, bei den anderen 17%, 15% sind in keinem Erwerbsarbeitsverhältnis. Bei niemandem ist es gar nicht vorhanden, aber man kann sagen, es ist sehr deutlich, da doch Luft nach oben auch, was die Mitbestimmung in der Erwerbsarbeitswelt betrifft, auch wenn wir natürlich jetzt hier nicht repräsentativ sind. Wahrscheinlich ist es möglicherweise insgesamt noch ein wenig schlechter bestellt. Unter anderem darüber, also generell über die Demokratie in der Arbeitswelt, wird es jetzt in der nächsten Runde, die wir mit einigen Autorinnen haben aus dem Buch, gehen. Und ich versuche da jetzt wieder in den bunten Reigen aller Bilder diejenigen zu finden und ins Spotlight zu stellen, die jetzt dazu noch etwas mehr sagen werden. Und begrüße hier mal Christine Unterreiner, Arbeits- und Organisationspsychologin an der Uni Innsbruck, die einen Beitrag zu psychologischen Auswirkungen von demokratischen Praktiken in Organisationen im Buch geschrieben hat. Weiters dabei, noch eine kleine Challenge mit diesem Spotlight, aber ich werde alle finden, irgendwann, die ich brauche. Die Clara Moder, genau, hier ist sie schon. Herzlich willkommen, Clara. Clara Moder von Arbeit Plus hat gemeinsam mit Shifte Hashemi einen Beitrag zur Digitalisierung inklusiv gestalten, Chancen und Risiken für Teilhabe im digitalen Zeitalter geschrieben. Dann begrüße ich außerdem noch, und wir hoffen, dass das jetzt auch mit dem Ton dann klappt. Zumindest habe ich gehört, dass der Karl schon mal uns hört. Wenn wir ihn dann auch hören, ist alles perfekt. Karl Immervoll, langjähriger Betriebsseelsorger. Er berichtet im Buch über das Grundeinkommensprojekt Sinnvoll tätig sein im niederösterreichischen Heidenreich Stein. Und jetzt suche ich noch den Martin Hollinetz, den ich irgendwann auch finden werde noch, um ihn da heimzuleiten. Das ist da, ja, der ist schon da, irgendwer hat mir geholfen. Danke sehr, liebe Kolleginnen. Martin Hollinetz, der im Buch das Genossenschaftsprojekt Otello vorstellt, eine Genossenschaft für kooperatives Wirtschaften. Ja, herzlich willkommen euch vieren. Schön, dass ihr heute auch dabei seid. Und ich beginne wieder mit so einer kurzen Einstiegsfrage. Was ist für euch so der ganz zentrale Aspekt für mehr Demokratie in der Arbeitswelt? Wir haben ja gesehen, auch in unserer Umfrage hier, es ist eher mäßig irgendwie ausgeprägt. Was wäre so ein zentraler Aspekt? Wo wäre so ein Hebel, wo ihr sagt, da sollte man ansetzen? Und ich würde jetzt einfach mal mit dir, Clara, beginnen.
Okay, gerne. Ich glaube, ich muss die Frage eh etwas auf der Metaebene beantworten. Vielleicht ist das dann so ein schlechter Einstieg, nachdem es eben im Beitrag von der Stifter Herr Schemi und mir um Digitalisierung und digitale Teilhabe recht breit gedacht ging. Der Ausgangspunkt ist aber natürlich schon, dass sich die Arbeitswelt sehr stark verändert in Zeiten der Digitalisierung. Also und zwar unter ganz, ganz vielerlei Hinsicht. Also es verändert sich, wo wir arbeiten, wie wir jetzt gerade zum Beispiel auch sehen. Wir sitzen fast alle, denke ich, im Homeoffice und treffen uns nicht irgendwo in einem gemeinsamen Raum. Und das ist jetzt quasi die Norm geworden in der Arbeitswelt. Das wird auch bleiben. Es verändert sich auch schon länger, welche Tätigkeiten wir ausführen. Also es ist irgendwie sehr kleinteilig geworden in vielerlei Hinsicht, sehr dezentral organisiert. Man denke irgendwie so an Amazon Turks und irgendwie kleinteilige Tätigkeiten, die da ausgelagert werden und auch die Organisationsform von Arbeit. Und das ist alles ein Stück weit der Digitalisierung und digitalen Prozessen geschuldet. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, die gemeinsam zu gestalten, so dass tatsächlich wir auch alle mitnehmen können in diese neue Erwerbsarbeitswelt, wie ich es jetzt mal flapsig formulieren würde. Und dass wir es irgendwie ermöglichen, die Chancen der Digitalisierung möglichst nutzbar zu machen und da möglichst auch innerhalb von Betrieben, aber auch politisch Teilhabe und Mitbestimmung von allen zu ermöglichen. Und gleichzeitig, also vielleicht noch in Bezug auf das vorherige Panel, denke ich auch, dass die Digitalisierung, wenn man sie richtig nutzt, also neue digitale Tools, auch sehr viele Möglichkeiten bieten, umgekehrt für Mitbestimmung, wenn man das gut macht und sozusagen digitale Teilhabe und digitale Inklusion gerade auch für Gruppen, die sich sonst zu wenig oder wenig beteiligen, ermöglicht, innerhalb und außerhalb der Arbeitswelt.
Danke. Martin Holinetz, was ist für dich so ein Hebel für die Steigerung der Demokratie in der Arbeitswelt?
Naja, grundsätzlich ringen wir um genau dieses Thema der Partizipation und Mitbestimmung im Unternehmen und versuchen gleichzeitig das aufzulösen, dass zwischen Unternehmerin oder Unternehmer sein und Mitarbeiterin sein auch eine neue Form von Synthese entstehen kann und ganz viele neue Kooperationsebenen dadurch entstehen. Das heißt, dieses Ausbalancieren zwischen sozialer Mission, Mitbestimmung in der Gestaltung und Verwaltung und diesem gemeinschaftlichen unternehmerischen Denken. Also so das in einer guten Balance in Form von einer Genossenschaft, so wie es wir probiert haben und jetzt seit 6 Jahren mit uns selbst, mit dem Umfeld und der Gesellschaft rundherum experimentieren. Was wir jetzt merken, dass zum Beispiel dieses Modell, das ist nach der Armutskonferenz dann entstanden, dass die Arbeiterkammer Oberösterreich jetzt für Gruppen, die sich in so eine neue Form von Genossenschaft bewegen, als Arbeitnehmerinnen, die aber dann Eigentümer sind, weil sie Mitglieder sind. Das wird über 1,5 Jahre, kann man kostenlos begleitet werden, über die Arbeiterkammer. Das ist schon fast wie ein Paradigmenwechsel. Und solche Dinge, denken wir, da braucht es Modelle, da braucht es Beispiele, da braucht es gelebte Praxis, ganz viele. Wir haben es so gewählt, dass wir versucht haben, solche Dinge soziokratisch zu organisieren, so jetzt, was sozusagen die interne Mitbestimmung und diese Prozesse betrifft. Aber gleichzeitig dadurch, dass wir alle Miteigentümer, aber auch jeder selbst bestimmt, wie er selbst ein würdevolles Leben gestalten möchte in Form von Einkommen und das in einem doch an kooperativen Rahmen in einem Unternehmen, wo alle Mitarbeiterinnen sind, ist eine irre Herausforderung, aber ich würde es nie wieder anders machen. Wir machen das jetzt seit 6 Jahren und merken, das macht kulturell mit uns allen, was die da mit beteiligt sind. Und es macht auch, was das sogar in diesem Modell bei uns mehr Frauen als Männer zum Beispiel in dem gesamten Unternehmen eigentlich in der Gesamtverantwortung und Steuerung mit dabei sind. Wir planen jetzt, das noch intensiver zu beforschen, haben jetzt ein dreijähriges Doktoratsprojekt, um das wirklich jetzt auch noch rauszuarbeiten, ob das tatsächlich ein wirksames Mittel gegen die Prekarisierung der Arbeitswelt, die gerade stattfindet, sein kann. Und ich kann jetzt an die Clara noch anschließen. Also wir nutzen natürlich ganz viele von diesen digitalen Tools, weil wir in ganz Österreich, also zumindest jetzt von Wien bis Oberösterreich verstreut sind, kein gemeinsames Office haben oder solche Dinge nie hatten. Das heißt, wir haben viel weg vorweggenommen, was uns jetzt alle ereilt hat. Das heißt, es hat uns nicht so getroffen, aber gleichzeitig merken wir jetzt, dass ganz viel von den Prozessen oder von dem Know-how, das da in den letzten 6 Jahren entstanden ist, glaube ich, jetzt erst richtig sickern beginnt.
Ja, aber das danke. Ist das Erste. Ich könnte mir vorstellen, da gibt es für Christine Unterreiner einige Anknüpfungspunkte.
Ja, genau. Also es freut mich, das zu hören. Das ist auch immer, also der Martin spricht mir da wirklich aus der Seele. Mehr Demokratie, für mich auch die Grundvoraussetzung für mehr Demokratie sind auch demokratische Strukturen. Und das wäre natürlich ein Ansatz, freut mich extrem zu hören, dass die Arbeiterkammer das fördert, dass Arbeitsgenossenschaften wieder gefördert werden. Das heißt, wenn die Mitarbeiter nicht nur Mitarbeitende sind, sondern auch Miteigentümer und Miteigentümerinnen sind, das sind eben Arbeitsgenossenschaften oder auch andere demokratische, selbstverwaltete Betriebe. Wenn sowas wieder mehr gestärkt werden würde, das wäre wirklich die Basis von, für mich, von mehr Demokratie in der Arbeitswelt. Es ist genau das, was Adam Martin auch gesagt hat zum Teil. Das ist ja das, was wir auch beforscht haben. Es hat sich bei uns wirklich, haben uns immer starke Zusammenhänge gezeigt zwischen der Mitbestimmung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und einem wohlwollenden Arbeitsklima. Auch die Bindung an den Betrieb ist gestärkt. Auch noch die Wirksamkeit am Arbeitsplatz, also die Mitarbeiter erfahren mehr Wirksamkeit durch die Mitbestimmung und die Partizipation. Also das bestätigt mir jetzt wirklich sehr und es freut mich, dass ich das auch so praktisch hören darf. Was ich weiter schon auch noch wichtig finde, um mehr Demokratie in die Arbeitswelt zu bringen, ist jetzt, wenn man schon keine demokratischen Strukturen haben, heißt das jetzt nicht, dass dann quasi Partizipation ausgeschlossen ist. Da tun natürlich auch sehr viel die Führungskräfte mit. Also partizipative Führungsstile können das auch fördern, dass die Mitarbeiter jetzt nicht nur im operativen Bereich, also nicht nur bei den operationalen Entscheidungen teilnehmen, wo es um die Urlaubsplanung geht, sondern dass sie genauso mitwählen können, ihre Vorgesetzten mitwählen können, dass sie an strategischen Entscheidungen teilhaben können. Und da können schon auch die Führungskräfte stark in diese Richtung lenken. Kommt natürlich auch auf den gesamten Betrieb an. Und demokratische Strukturen wäre so quasi der erste Schritt, wäre so die Voraussetzung, dass dann wirklich direkte Partizipation und Mitbestimmung im Betrieb sich stärker herausarbeiten kann.
Danke. So, jetzt wird spannend, Karl, ob wir auch deine Stimme, schaut gut aus, mal zu hören können und wie sich die ganzen Erfahrungen von dir und auch aus diesem Grundeinkommensprojekt dazu fügen zu diesen Fragen.
Ja, ich gehe zunächst einmal auf die Arbeitswelt ein, weil wir machen die Erfahrungen, dass es immer schwieriger wird, auch Betriebsräte zu wählen, Betriebsrätinnen. Auch deshalb, weil die Betriebsgrenzen durchlässiger werden. Das heißt, wenn wir als Betriebsversorger früher in einen Betrieb hineingegangen sind oder zum Betriebsrat, dann haben wir gewusst, die Leute, die hier in dem Betrieb sind, die arbeiten hier auch alle. Jetzt ist es so, dass es mit Leiharbeit, mit Prekariat, aber mit Auslagerungen nicht so ganz klar ist, wo wer arbeitet. Und das macht auch Schwierigkeiten innerhalb der klassischen Betriebsratsarbeit. Und es gibt auch immer weniger, die bereit sind, da wirklich mit Freude in diesen Bereich zu gehen. Und ein ganz anderer Teil ist dann eben die aus der Erwerbsarbeit ausgeschlossen sind. Und das war eigentlich auch immer wieder mein Schwerpunkt, wo wir die Erfahrung gemacht haben, dass sich diese Menschen auch wirklich draußen empfinden. Das heißt also, mir hat das immer wieder wer gesagt, dass wenn du arbeitslos bist, dann bist du draußen. Dann bist du einfach draußen, dann bist du weg von bestimmten Situationen vom Kulturleben. Es ist ja auch so, dass du, wenn du dich unter Leute begibst, dass du auch immer wieder gefragt wirst. Die klassische Frage in Österreich ist ja, was machst du denn oder was arbeitest du denn? Und zu sagen, ich bin arbeitslos, das gesteht sich halt niemand gerne ein, schon gar nicht gegenüber anderen. Und damit kommt es auch zu einer Isolation. Und wir haben zum Beispiel im Grundeinkommensprojekt, also es ist ja nur ein kleines Projekt mit insgesamt 44 Teilnehmern gewesen, befristet auf 20 Monate. Die Gruppe, die mitmachen durfte, also wir haben das pragmatisch angegangen, dass wir das über das AMS gefördert bekommen haben. Das heißt, es waren jene, die von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind. Und wir haben das dann auch erfasst unter jenen, die sich dazu bereit erklärt haben, da mitzutun und gemeldet haben, dass bis auf zwei Ausnahmen das Menschen waren, die in einer Kleinstadt, wie es Heidenreichstein ist, in der Gesellschaft nicht zu finden waren. Das heißt, die waren nicht in der Öffentlichkeit, die waren in keinen Vereinen, die waren bei keinen Kulturveranstaltungen, die waren einfach nicht anwesend und haben von daher auch nicht am gesellschaftlichen Leben teilgenommen. Und wir wollten eigentlich zeigen, dass wenn man Druck von den Menschen nimmt, das heißt in dem Fall den Mühlen des AMS, das heißt vorstellen gehen, dann wieder die Termine, die man beim AMS wahrnehmen muss und diesen Kreislauf, den immer wieder von vorne zu beginnen und auch hoffnungslos von einem Betrieb zum anderen zu gehen, zu wissen, man bekommt diese Arbeit nicht. Also wenn man die Menschen von diesem Druck befreit, ihnen die Würde gibt und ihnen Anerkennung gibt, dass sich dann ganz, ganz viel verändert. Die Erfahrung war halt auch, wenn wir über politische Dinge gesprochen haben, dass genau aus dieser Gruppe entweder sehr viele Nichtwähler waren oder Protestwähler in Richtung FPÖ.
Ich glaube, ich habe sie in den Chat geschrieben, weil die Frage war, wo man mehr über das erfahren kann. Ihr habt auch ein eigenes Buch zu dem Projekt rausgegeben, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe.
Genau, es gibt ein Buch, das der Nikolaus Dimmel und ich gemeinsam herausgegeben haben, wo auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer darin zur Sprache kommen. Es ist ein Sammelband, wo wir verschiedenste Stimmen mit drinnen haben. Und es heißt Sinnvoll tätig sein und ist im ÖGB-Verlag erschienen. Die Literaturangabe ist auch im Buch Stimmen gegen die Armut drin.
Genau, ich würde vielleicht noch einen anderen Aspekt, der im Chat zur Sprache gekommen ist, aufgreifen. Und zwar wurde darauf hingewiesen, eben, dass unter anderem eben Staatsbetriebe oder ausgegliederte Betriebe, dass da auch sehr viel noch demokratisiert oder soziokratisiert werden soll und dass da viel zu wenig nach der Monarchie verändert worden ist. Das deutet jetzt ein Stück weit auf sowas, so eine österreichische, sagen wir vielleicht mal, Unkultur der Mitbestimmung und Partizipation hin. Würdet ihr sagen, dass sich da einfach auch noch, also zu wenig Kultur oder wie ist eure Einschätzung? Ist da, haben wir da einfach generell eine schlechte Partizipationskultur? Habt ihr da auch einen Vergleich vielleicht da zu anderen Ländern? Spüren wir die Monarchie noch bis heute in den Betrieben? Wie wäre da eure Einschätzung, was solche geschichtlichen Entwicklungen? Christine?
Also ich denke jetzt einmal gerade, was so die Genossenschaftsbewegung betrifft, da sind natürlich gerade Italien und Spanien deutlich besser aufgestellt als wir in Österreich. In Italien mit der Lega Coop ist eine Riesenorganisation, wo wirklich sehr viele mit beteiligt sind. In Spanien, im Baskenland, Mondragon ist, glaube ich, den meisten ein Begriff. Die größte Genossenschaft weltweit mit über 70.000 Mitgliedern. Ich glaube, da sind wir schon noch eher hinten dran, muss ich gestehen. Und auch wenn ich so an die Betriebe denke, die wir untersucht haben, haben wir einige in Österreich. Es hat auch in der Zeit, also in den 80er Jahren, hat es schon auch mal ist es gefördert worden, diese Mitarbeiter-Buyouts, wo eben Mitarbeiter quasi in Konkurs gegangene Betriebe übernommen haben. Aber ansonsten sind natürlich schon demokratische Betriebe auch eher kleinere Betriebe. Das muss ich auch gestehen. gerade solange es eben basisdemokratisch ist. Das funktioniert dann bis zu einer bestimmten Betriebsgröße und dann muss es irgendwie eine Form der repräsentativen Demokratie geben. Da haben wir, ganz ehrlich gesagt, in Deutschland mehr Betriebe untersucht, ist natürlich auch größer wie Österreich. Das ist schon klar.
Wie schaut es in den sozialökonomischen Betrieben aus, Clara?
Ja, ich würde das auch unterstützen wollen, nochmal, dass es da in Italien und Spanien wesentlich besser ausschaut. Also in Italien gibt es ja diese sozialen Kooperativen, wo es auch die Möglichkeit gibt, dass die Mitarbeiterinnen dann Teile dieser Genossenschaft werden dauerhaft angestellt werden, neue Funktionen übernehmen. Und das ist in Österreich mit den doch eher kurzfristig befristeten Transitplätzen für ehemals Langzeitbeschäftigungslose und andere Menschen aus der Zielgruppe in den sozialen Unternehmen massiv schwierig bis unmöglich, da nachhaltig solche Strukturen zu etablieren, auch wenn es natürlich Bestrebungen und Versuche gibt, aber innerhalb des gesetzlichen Rahmens, in dem sich die sozialen Unternehmen bewegen, ist das sehr schwierig. Und noch ein zweiter Aspekt, vielleicht im Hinblick auf, wie sehr in der Monarchie sind wir noch verhaftet in der österreichischen öffentlichen Verwaltung. Also ich finde, das zeigt sich schon auch, dass die digitalen Angebote, die es aus dem öffentlichen Sektor gibt in Österreich, teilweise wirklich schwierig zu bedienen sind, nicht in einfacher Sprache, nicht nutzerinnenfreundlich. Ich habe da zwar keinen direkten Vergleich zu anderen Ländern, aber ich würde mal sagen, das müsste nicht so sein. Also es bezieht sich jetzt nicht unmittelbar auf Demokratie in der Arbeitswelt, aber Möglichkeiten zur Teilhabe ganz allgemein oder einfach auch nur Amtswege und vom Recht Gebrauch machen.
Also auch da noch Nachholbedarf. Ja, langsam kommen wir eh wieder auch für diese Runde zu einem Ende, aber ich schaue noch mal in den Chat, ob es noch, da gibt es jetzt einige Lesetipps, sind da schon ausgetauscht worden, aber keine weitere Frage sehe ich im Moment. Die Anna schreibt noch, dass Sprache nur aus ca. 20% Wörtern besteht und man Entscheidungen oft fühlt. Und deshalb tut es sich schwer zu sagen, dass Digitalisierung Demokratie fördert. Ja. Also über die Digitalisierung und die Demokratie, glaube ich, da könnte man noch mal einen ganzen eigenen Abend wahrscheinlich gestalten. Da gibt es sicher noch vieles zu sagen. Das nehmen wir uns mit für weitere Diskussionen. Ja, im Moment bedanke ich mich mal bei euch Vieren. Danke für euer Dabeisein heute. Danke auch für eure Beiträge im Buch. Und ja, wieder an alle natürlich die Aufforderung, die Beiträge zu lesen, nochmal zu lesen, vielleicht auch aus den diversen Fußnoten und Verweisen dann noch weiter zu lesen und sich mit dem Thema zu beschäftigen und dran zu bleiben. Wir haben, glaube ich, ganz viele Indizien dafür, dass es auch in dem Bereich noch einiges zu tun gibt in Österreich, aber dass auch einiges passiert. Vielen Dank. Und damit lasse ich euch wieder aus dem Spotlight raus. Danke nochmal und es geht schon weiter zum nächsten Thema. Das nächste Thema, das im Buch behandelt wird und dem wir uns auch jetzt nochmal annähern, das ist die Protestkultur, die Proteststimmen von unten. Wir haben da natürlich wieder eine Umfrage vorbereitet. Die Umfrage jetzt, die betrifft den Protest auf der Straße. Also wir würden gern von euch allen wissen, inwieweit ihr es sinnvoll findet, auf die Straße zu gehen, um Protest auszudrücken. Da hat sich vielleicht da in den letzten Wochen, vielleicht hat sich da auch nochmal was verschoben an unseren Gedanken und Gefühlen zu dieser Frage, auf die Straße gehen. Sinnvoll, nicht sinnvoll, ist es eine gute, die beste Form, um zu protestieren. Welche anderen gibt's? Dazu werden wir dann gleich noch mit einigen der Buchautorinnen uns weiter unterhalten. Zunächst schauen wir mal, wie sehr euch der Protest auf der Straße wichtig ist. So. Genau. Die meisten haben mitgemacht. Ich glaube, es bewegt sich nichts mehr. Wahrscheinlich ist es für die anderen technisch nicht möglich. Ich gebe mal die Resultate frei und wir sehen, dass also sehr starke Zustimmung für die Sinnhaftigkeit des Protests auf der Straße haben wir 42%, knapp die Hälfte stimmen zu, dass es sinnvoll ist, 9% weniger, niemand unter den Teilnehmenden hier findet, dass es gar keinen Sinn macht. Ja, damit blende ich das wieder aus und geht's weiter zum nächsten Thema eben, Proteststimmen von unten. Da begrüße ich jetzt mal und da springt mir auch gleich quasi ins Bild und so Spotlight an für Nikolai Hucke, Sozialwissenschaftler von der Uni Kiel. Und hat einen Beitrag über kollektives Füreinander Sorge tragen, über die spanische Bewegung gegen Zwangsräumungen geschrieben und auch auf der Armutskonferenz darüber geredet. Als nächstes begrüße ich dann und suche sie auch im Bild, die Anna Schiff, sie ist schon aufgeblitzt bei mir. Anna Schiff, Alleinerziehende, aktiv in der betroffenen Plattform der Armutskonferenz sichtbar werden. Sie hat auch im Buch einen Beitrag mit dem Titel Ein persönlicher Zugang zu Protest als Antwort auf den Turbokapitalismus und nicht zuletzt auch noch Stefanie Stadlober, die heute schon als Troubleshooterin für Technikprobleme hier aufgetaucht ist und jetzt irgendwer muss sie mal ins Bild da schieben, weil ich finde sie gerade nicht, die Stefanie, danke. Sie ist eine der Mitherausgeberinnen vom Buch, ist aktiv in der Sektion Soziale Ungleichheit der Österreichischen Gesellschaft für Soziologie und hat dieses Panel auch mitorganisiert zu den Proteststimmen von unten. Ja, was wir haben gesehen, die Sinnhaftigkeit vom Protest auf der Straße, ja, die wird zum Teil stark gesehen, zum Teil weniger. Was können Proteste, ob jetzt auf der Straße oder vielleicht anderswo, können wir noch besprechen, gegen soziale Ungleichheit und damit zusammenhängende Themen, was können die in der Demokratie bewirken? Was haben wir vielleicht auch in den letzten Monaten da möglicherweise Neues oder Altes darüber gelernt? Ich weiß nicht, wer beginnen möchte. Ich würde sagen, irgendjemand macht einfach das Mikro an und springt rein ins Gespräch. Nur zu, sonst muss ich mich aufrufen. Komme ich mal vor wie in der Lehrveranstaltung.
Dann fange ich einfach mal an.
Ja, danke, Nikolai.
Also ich würde vielleicht erst nochmal, also ich glaube, ich würde vielleicht nochmal ein bisschen das erweitern, was ja bisher als Problem der Demokratie so besprochen wurde. Das finde ich also da ein paar Sachen aufgreifen. Gerne. Was ich mir angeschaut habe, sind soziale Bewegungen in Spanien vor 10 Jahren jetzt ungefähr. Da war ja dieser große Protestzyklus. Und da gab es ein paar Punkte, die ganz spannend waren, was jetzt so Demokratie und Teilhabe angeht. Der eine Punkt war, es gab einen Staat, der eigentlich nicht auf die Bevölkerung reagiert hat. Also egal, wen man gewählt hat, die haben alle Austeritätspolitik gemacht, alle Sparpolitik gemacht. Und das war eigentlich relativ irrelevant, welche Partei man da gewählt hat. Also nicht ganz irrelevant, aber fast irrelevant. Also sozusagen und das, genau, das war als erstes Problem. Das andere Problem, was man hatte, ist, dass die Leute im Grunde genommen den Problemen, die im Alltag aufgetreten sind, Hypotheken, Schulden, Arbeitslosigkeit, immer relativ vereinzelt gegenübergetreten sind. Also das wurde immer erlebt als ein persönliches Scheitern, als eine persönliche Schuld, als zum Beispiel Hypothekenbetroffenen, die haben halt ihren Nachbarn nicht erzählt, dass sie bald zwangsgeräumt werden, dann wurden sie ja zwangsgeräumt und solche Probleme sind da aufgetreten. Und bei vielen Leuten hatte man sowas, Oliver Nachtwey hat das mal achselzuckende Resignation genannt, das finde ich eigentlich einen ganz guten Begriff. Also im Grunde genommen das Gefühl, dass die gesellschaftlichen Macht- und Herrschaftsverhältnisse so sind, dass man da eigentlich wenig dran verändern kann und dass man denen auch auf eine Art und Weise so vereinzelt gegenübersteht, dass man das Gefühl hat, was soll ich schon machen? Also was bringt es mir, mich politisch einzubringen? Die Politik hat doch eh keinen Effekt auf meinen Alltag. Genau, und da würde ich sagen, was da in Spanien wirklich Spannendes passiert ist, ist also wirklich neue Organisationsformen entstanden sind, jetzt von sozialen Bewegungen, die ganz stark darauf basiert haben, dass Leute erstmal über ihre persönlichen Erfahrungen geredet haben. Also die haben erstmal erzählt, was passiert eigentlich mit mir, was passiert in meinem Alltag, und haben das geteilt mit anderen und zum Beispiel bei den Hypothekenbetroffenen eben mit anderen Hypothekenbetroffenen, also von Leuten, die von Zwangsräumungen bedroht waren. Und die haben sich dann wechselseitig erzählt, ja, das passiert mir und das passiert mir auch. Und das Spannende, was da passiert ist, ist, dass plötzlich das zu so kollektiven Problemen wurde. Es wurde plötzlich erfahrbar, dass das eben nicht was ist, was daran liegt, dass ich versagt habe oder dass ich mich nicht richtig verhalten habe, sondern dass es ein strukturelles gesellschaftliches Problem ist. Und das hat es dann auch ermöglicht, diese ganzen Erfahrungen, die man im Alltag immer wieder macht, die aber vorher eben als Einzelne und Isolierte erlebt wurden, in auch politische Forderungen zu transformieren und dann ausgehend davon eben auch eine politische Organisierung voranzutreiben. Die ist dann auch in Spanien, das war, glaube ich, ein bisschen eine glückliche Fügung, das ist oft schwierig, die es dann ermöglicht hat, tatsächlich auch im Alltag praktisch Probleme zu lösen. Also über die kollektive Organisierung war es eben möglich, zum Beispiel Zwangsräumungen zu verhindern, indem man sich vor das Haus gesetzt hat, um die Zwangsräumungen zu verhindern. Das ist in vielen Lebensbereichen nicht unbedingt so leicht. In Spanien hat es das Glück, dass es eben, dass es gut funktioniert hat. Und was daraus entstanden ist, ist halt wirklich in diesen Bewegungen so eine Politik des füreinander Sorgetragens, dass man eben plötzlich nicht mehr nur die eigenen Probleme gesehen hat, sondern die eigenen Probleme zum einen als soziale Probleme gesehen hat und zum anderen eben auch gesehen hat, dass die anderen ähnliche Probleme haben und dass es wichtig ist, eben auch gemeinsam sich um die Probleme eben auch aller zu sorgen und da eben auch Fürsorge füreinander zu tragen und füreinander auch die Sorgen der anderen ein Stück weit anzunehmen und gemeinsam zu tragen. Genau, und das finde ich ein wirklich spannendes Moment, weil darüber es eben möglich wird, so Forderungen, die eigentlich gesellschaftlich überhaupt nicht mehr sichtbar sind, weil die Betroffenen selbst die gar nicht mehr einbringen in den politischen Prozess, die können eben darüber sichtbar gemacht überhaupt erstmal werden und dann eben auch kollektiv gemeinsam vertreten werden. Und das ist, glaube ich, für Demokratie eine total wichtige Dynamik, die man braucht. Und das ist mehr als nur auf der Straße sein. Auf der Straße sein ist, glaube ich, ein Element davon, aber ich glaube, das wichtigere Element ist fast, dass es diese Begegnungsräume gibt.
Das ist auch nicht gut. So, die Anna habe ich jetzt nicht mehr im Bild, aber bist du da, Anna? Oder nein?
Ja, ich bin da. ja, ich weiß nicht, hört ihr mich?
Weil ja, ein bisschen verschwommen, aber wir hören dich.
Okay, weil wir hängen drei am Internet und ich weiß jetzt nicht, wie gut mein Internet funktioniert. Genau, also ich denke mal, die Straße ist extrem wichtig und in Zusammenarbeit natürlich mit den Expertinnen, mit Kampagnen, um wirklich Veränderungen zu erreichen. Ich denke mal, ich gehe jetzt ein bisschen mehr auf die Pandemie ein, weil die Pandemie lebt Armutsbetroffene. Das kommt jetzt nicht im Buch vor, aber es ist einfach so, dass Veränderungen für Armutsbetroffene also nicht auf die Straße zu gehen und sich nicht persönlich zu treffen, nehmen. Und ich glaube, die Antwort für Armutsbetroffene muss jetzt sein, trotz Pandemie auf Straße zu gehen, weil die Isolation einfach tödlich ist. Mhm. Und den Reichen in die Hände spielt. Und ich denke mal, so viele Demos bis jetzt in Wien gibt es noch nie gegeben, soweit ich weiß. Es ist wirklich jeden Tag was los. Das heißt, es bewegt sich was. Mhm. Genau, und ich habe irgendwie keinen Faden, was ich heute sagen soll.
Genau. Und mein mal weiter an die Stefanie und dann ergibt sich noch einiges.
Und ich denke mir immer, die Paarbewegung aus Spanien ist ein gutes Vorbild. Niemand ist mehr alleine in dieser Situation der Verarmung. Niemand.
Und da ist ja gerade jetzt
und eine Bürgerbewegung geht von der Straße aus.
Ja.
Ich glaube, das ist das, was wir von der Paarbewegung gut lernen. Wir sind nicht alleine, wir gehören zusammen.
Jetzt bist du ein bisschen eingefroren, glaube ich. Danke, Anna.
Ja.
Dann mache ich weiter als mit Herausgeberin ist es mir natürlich ein Anliegen, auch noch weitere Beiträge auch vorzustellen, vielleicht auch von Personen, die heute nicht da sind. Und was ganz gut anknüpft auch an einem Satz aus dem ersten Panel, nämlich Lebensumstände mitgestalten. Da geht es auch im Buch ganz viel darum, wie auch eben Nikolai das schon sehr gut dargestellt hat, auch in den Protesten in Spanien. Wie schafft man das, dass man überhaupt so Partizipationsräume schafft. Und Ich glaube, was so das auch sehr zusammenspielt, ist auch diese Frage der Partizipation, aber gleichzeitig auch die Frage, wen zählt man eigentlich zur Solidaritätsgemeinschaft? Also für wen setzt man sich eigentlich ein? Auch, und da gibt es im Buch von der Carina Altreiter, Ulrike Babuschek und Jörg Flecker auch den Beitrag Solidaritätsvorstellungen, soziale Ungleichheit und Sozialstaat. Und das finde ich total spannend. Dort haben sie so Typen gebildet, so zu unterschiedlichen Solidaritätsvorstellungen. Und zu wem fühle ich mich zugehörig und wo ziehe ich jetzt eine Grenze? Sind es an die Staatsangehörigkeiten angepasst? Also sind es jetzt, okay, ich fühle mich jetzt zu den Österreichern zugehörig, oder im Chat war auch noch, es sind viele Tiroler, Tirolerinnen da. Ich selbst komme aus der Steiermark, aber ich kann auch mit den Wiener und Wienerinnen viel anfangen. Also die Frage, wo zieht man da die Grenze? Und den zweiten Beitrag, auf den ich gerne kurz verweisen möchte, ist von Hanna Maria Eberle. Sie hat sich, also ihr Titel vom Beitrag heißt Partizipation statt Teilhabe in Einrichtungen der neuen Mitleidsökonomie. Und ich möchte jetzt nicht so sehr auf diesen Begriff eingehen, weil es ist nicht mein Fachbereich. Aber der Begriff kommt ursprünglich von Fabian Kessel und er umfasst so die Tafeln an ehrenamtlichen Wohnungshilfen, Notschlafstellen. Und Hanna hat so drei Typen gebildet. Sie sagt, es gibt diese Hilfe aus Mitleid, die man halt macht, okay, man ist jetzt in einer besseren, privilegierteren Position und hilft. Oder auch die Hilfe aus Marktlogik. Das ist mehr so dieses Prinzip nach, okay, wir sind nachhaltig, das ist vielleicht zurzeit auch total in mit den Kleiderkreisen. Und dann hat sie eben auch noch den dritten Punkt, den Hilfe aus Solidarität. Und sie sagt eben, das ist nur da, kann es eine Basis entstehen, wo auch emanzipatorischer und politischer Anspruch auch entstehen kann. Und nur da kann es auch wirklich eben so schön, wie wir im ersten Beitrag schon gehört haben, dass es diese, das zulässt, dass Lebensumstände auch von zum Beispiel Armutsbetroffenen selbst mitgestaltet werden können. Ich freue mich, dass der Nikolai nickt, weil es heißt, ich habe nicht ganz so viel Unsinn gesprochen. Das passt gut.
Okay. Ja. Wir sind im Chat daran erinnert worden, dass die Straße eben im Gegensatz zum Rathaus und Nationalrat keinen ausschließt oder kaum wen ausschließt, würde ich vielleicht sagen, oder wichtige Plattform auch ist, auch für und von Randgruppen. Und auch daran, dass sich nächste Woche die Märzrevolution 1848 jährt, die insbesondere auch ein Protest von Armutsbetroffenen war und grundlegend für die österreichische Demokratie. Also es gibt, die Monarchie ist nicht der einzige Blick in die Geschichte und nicht der für uns in dem Fall wahrscheinlich relevanteste, den wir da führen sollen, sondern eben es gibt da auch einiges an Tradition, an die wir anknüpfen, denke ich, können und sollen. Und es gibt eine ganz konkrete Frage auch noch an dich, Nikolai, ob es auch Ansätze zur Änderung der Gesetze gab, die Vorgangsweise der Banken zu ändern. Also ob gewissermaßen die Verhinderung der Zwangsräumung so ein später Moment des Eingreifens ist.
Genau, die gab es auf jeden Fall. Also vielleicht, das ist auch, glaube ich, am Beispiel Spanien ganz spannend zu sehen, dass natürlich irgendwie Mobilisierung von unten nicht so richtig alles sein kann. Also man kann, das ist halt sehr ressourcenaufwendig, wenn man jede Zwangsräumung einzeln verhindert, wenn man gegen jede Verschuldung von jeder einzelnen Person kollektiv mit der Bank kämpft. Und deswegen gab es in Spanien, gab es ein Volksbegehren, das haben über 1 Million, glaube ich, Menschen unterzeichnet. Da ging es um Schuldenerlasse und um soziale Mieten. Das wurde aber von der Regierung abgelehnt. Also das ist letztendlich dann nicht aufgenommen worden, was irgendwie auch zeigt, wie verhärtet tatsächlich die Situation war. Was dann in Spanien später passiert ist, ist, dass aus den Bewegungen heraus dann so neue Wahlplattformen entstanden sind, die so einen basisdemokratischen Anspruch hatten. Und über die sind dann tatsächlich auch viele der Forderungen aus den Bewegungen erst überhaupt in die Demokratie wieder reingekommen. Also die waren vorher draußen und die sind dann darüber wieder reingekommen. Gleichzeitig zeigt aber jetzt die Erfahrung, die gemacht haben, diese neuen Wahlplattformen in den letzten Jahren, dass es halt auch nicht so leicht ist. Also dass man auch als progressive Regierung halt immer noch die viele Probleme hat, die andere Regierungen auch haben, nämlich oder noch mal mehr Probleme vielleicht als andere Regierungen, weil man eben auch sich durchsetzen muss gegen die Macht- und Herrschaftsverhältnisse, in denen sich Politik bewegt. Zum Beispiel disziplinierende Mechanismen des Kapitalismus, Ratingagenturen, die dann bewerten, ob man sich neu verschulden kann oder nicht und so weiter. Das sind natürlich Probleme, da kommt man auch nicht raus, wenn man progressiv regieren will oder zumindest nicht so leicht. Und das sieht man in den letzten Jahren auch ganz gut. Das war nicht so, also die hatten einen sehr großen Drive am Anfang aus den Bewegungen heraus, aber letztendlich in den Institutionen geht auch wieder viel verloren, würde ich sagen. Vielleicht so.
Ja, im Chat kommt der Vorschlag oder die Frage oder Vorschlag, ob es nicht vielleicht wieder Zeit wäre für eine Art von Revolution, weil der Protest auf der Straße nicht ausreichend ist. Müsste da noch, sollte da noch mehr gehen oder was könnte da kommen? Eine Frage an uns alle wahrscheinlich. Anna, wie schaut es aus? Kann man dich noch...
Ja, ich lasse mal das Bild weg, weil...
Ja, genau. Dann ist es leichter, vielleicht mit dem Ton.
Ist das gut mit Ton oder nicht?
Wir hören dich. Also ein bisschen verschwommen, aber wir hören dich.
Okay. Ich denke mal, uns fehlen ein wenig die Visionen. Ja, ich glaube, weil Revolution klingt gut, aber genau in welche Richtung? Und ich glaube, das Wichtige wäre jetzt zu sagen, ist sich zu solidarisieren und sagen, weg von Individualismus und zu sagen, es ist die Gemeinschaft das Wichtige. Es ist eher eine Revolution, eher so wie im ersten Beitrag, einerseits auf Privilegien verzichten, aber das andere ist auch dieses Selbstverständnis zu bekommen, dass wir leben und das Leben abgesichert wird. Und vielleicht kann man das eher als soziale Revolution nennen, weg vom Individualismus.
Mhm. Ja, wir nehmen die Frage mit.
Weil es ist einfach, wenn es nur ich gibt, kommt kein Wir zustande.
Mhm. Ja. Die Frage des Wirs, wie die
Ja, und auch in Spanien so klar. Und daher auch erfolgreich.
Ja, wird uns weiter beschäftigen, glaube ich, auch diese Frage. Ich danke euch sehr für eure Beiträge hier und auch für die Beiträge im Buch, auch die weiteren Beiträge, die Stefanie erwähnt hat, sind sehr lesenswert. Also hier wieder die nach jeder Runde zu erfolgende Werbeeinschaltung, sich in Buch einzutauchen, weiterzulesen, genau, auch über das Buch hinaus natürlich. Danke nochmal an euch drei, Anna, Stefanie, Nikolai, für euer Dabeisein. Ja, unser Streifzug geht weiter zum nächsten Thema, Stimmen für Mitbestimmung. Es gibt wieder eine kleine Umfrage. Die Spotlight-Videos sind wir da wieder entfernen. So. Genau, die nächste Umfrage beschäftigt sich mit der Frage sozialer Sicherheit als Voraussetzung, um sich politisch zu beteiligen. Und es geht jetzt darum, wie sehr ihr dieser Aussage zustimmt. Ist soziale Sicherheit eine wichtige Voraussetzung, um sich politisch zu beteiligen? Ich habe schon eine gewisse Ahnung, wie diese Umfrage ausgehen könnte. Aber schauen wir mal. Und so, dann schauen wir mal auf das Ergebnis. Ja, über die Hälfte stimmt sehr zu, dass es eine wichtige Voraussetzung ist, 31% weitere stimmen der Aussage zu, 10% weniger und 4%, also zwei der Abstimmenden, denken nicht, dass soziale Sicherheit unbedingt eine Voraussetzung ist, um sich politisch zu beteiligen. Ja, wir gehen mit dem in die nächste und letzte Runde hier unserer Buchpräsentation. Und ich suche jetzt wieder, jetzt finde ich als erstes gleich den Michael auf meinem Bildschirm. Die Teilnehmerinnen in diesem Kreis, Michael Rentschur, Pädagoge, lehrt an der Uni Graz, ist aktiv in der Theaterwerkstatt Interact und hat gemeinsam mit Silvia Gangl, die, glaube ich, nicht dabei sein kann heute, und die aber in der Plattform sichtbar werden, auch aktiv, ist einen Beitrag geschrieben zum Thema Stimme, Stimmen erheben, legislatives Theater als Beitrag zur partizipativen Demokratie. Dann begrüße ich noch jetzt in diesem inneren Kreis Marianne Schulze. Muss sie erst finden, da in meinem, irgendwer kommt, wer wieder schneller. Ah, danke, irgendwer war schneller an mich. Hallo Marianne. Marianne Schulze, Menschenrechtsexpertin, hat einen Beitrag geschrieben zur schon erwähnten Gesetzeswerkstatt zum Sozialhilfegesetz. Das Sozialhilfegesetz mit Betroffenen und ExpertInnen neu formulieren. Ich begrüße den Wolfgang Schmidt-Wott, der in der Plattform sichtbar werden und bei der Arbeitslosen-Selbstorganisation AMSL aktiv ist. Hallo Wott, im Buch mit einem Beitrag über strukturelle Erniedrigung und die Furcht vor Mitbestimmung vertreten. Und ich begrüße ganz herzlich, was wollte ich sagen, weit gereist, aber es stimmt natürlich in dem Format nicht so ganz, aber es ermöglicht uns, dass eben keine weiten Reisen notwendig sind, um dabei zu sein, Ellen Bareis von der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Sie war eine der Hauptreferentinnen auf der Armutskonferenz und hat im Buch einen Beitrag zur sozialen Ausschließung und Grenzen der repräsentativen Demokratie veröffentlicht, die Perspektive from below. Ja, herzlich willkommen euch vieren jetzt auch in diesem Kreis. Die Frage, die sich jetzt zum Schluss nochmal aufdrängt und die natürlich das ganze Buch auch so durchzieht, ist, wodurch kann Mitbestimmung, wodurch kann Partizipation von Menschen mit Armutserfahrungen jetzt auch nochmal spezifisch gestärkt werden? Was ihr habt dazu gearbeitet natürlich auf ganz vielfältige und je unterschiedliche Weise. Und ja, vielleicht könnt ihr einfach nochmals auch hier in diesem Forum kurz darstellen, was ihr denkt, wo da so ganz zentrale Ansatzpunkte wären. Und wer immer beginnen mag, beginne. What? Ich fange einfach mal mit dir an.
Jetzt doch aufrufen. Ich wollte eigentlich zum Schluss bequem drüber streuen, aber gut.
Ja.
Aber gut.
Geht dann immer noch. Später.
Wolfgang Schmidt, wie schon gesagt, also von der AMSL, den Arbeitslosen Menschen suchen effektive Lösungen, einer Arbeitslosen-Selbstorganisation, die an sich schon von der Konstruktion her darauf verweist, dass es unserer Meinung nach Mitbestimmungsdefizite gibt, sonst müsste man sich ja nicht selbst organisieren, und der Versuch tatsächlich über die individuellen Schicksale hinaus von Arbeitslosen mitzureden, im weitesten Sinn dieses Wortes. Also das betrifft ja sowohl politische Geschehnisse auf allen Ebenen, das betrifft Sozialpartnerschaft, das betrifft Medien, das betrifft auch einiges darüber hinaus. Und in jetzt schon über 10 Jahren des Versuchs mitzureden, habe ich doch auch sozusagen noch einmal die drei wichtigsten Bedingungen für Beteiligung zusammengefasst. Ich kann ansetzen beim Punkt, dem ich absolut zustimme, von der Margit Appel von viel früher heute am Abend, dass einer der Hauptschritte, und das ist in dieser Runde vielleicht Eulen nach Athen tragen, aber gesellschaftlich einer der ersten wichtigen Schritte ist, das Problem überhaupt anzuerkennen. Wir tun so, als ob Selbstbestimmung eh möglich wäre, Mitbestimmung eh möglich wäre. Wenn wer nicht tut, dann ist er faul oder uneinsichtig. Und wenn man dann versucht, mitzureden, dann ist das ganz schön schwierig und man erfährt recht bald, dass man vielleicht den einen oder anderen unverbindlichen Hinweis geben darf, aber darüber hinaus wirklich mitzubestimmen, auch bei uns eher nahestehenden Organisationen wie AMS oder ÖGB oder Arbeiterkammer oder Ähnliches, dass das recht fixe Institutionen sind, die nicht wahnsinnig viel Freude haben, wenn da jetzt wer daherkommt und sagt, er weiß, wie es anders und besser geht und wir brauchen die Sicht der arbeitslosen Betroffenen in diesen Gremien. Fazit war, zu hören, dass man eh was sagen darf, das ist ganz nett, aber es bräuchte erstens die prinzipielle Anerkennung, dass auch nicht wirtschaftlich erfolgreiche Menschen was zu sagen haben im gesellschaftlichen Sinn. Zweitens braucht es Struktur, eben nicht, kannst eh schreiben, wenn du willst, sondern es bräuchte eine wirkliche Einbindung. Man kann das von anderen Sachen ja lernen. Wir sind in einer hochkomplexen Gesellschaft und dass irgendwer irgendwas sagen darf, ist zu wenig. Und drittens braucht es auch Ressourcen, damit man mitbestimmen kann. Das geht ja nicht so im Nebenbei. Und das ist nicht nur Geld, Personal und Social Media Teams und am besten wäre eine Zeitung und am besten wären auch überhaupt die Zeit dafür anerkannt zu kriegen, dass man auch mitbestimmt, mit eingreift. Weil gerade zur Frage auch, ob soziale Sicherheit eine Voraussetzung ist für politische Beteiligung, ist sie natürlich nicht. Im Prinzip kann man sie natürlich auch so einmischen, aber es wird sozusagen immer schlimmer. Also es braucht Struktur, es braucht Ressourcen und es braucht die tatsächlichen, den Wunsch, dass man Betroffene einbindet. Nicht das Dagegenstemmen, nicht das gegen die Wand laufen lassen, nicht das Warten, dass das wieder vorbeigeht, sondern es müsste eigentlich der Wunsch da sein, von den Betroffenen auch ihre Seite zu hören und das jenseits des Individuellen.
Danke, Wott. Michael habe ich schon mehrmals zustimmend nicken gesehen, während Wott geredet hat. Magst du anknüpfen?
Ja, ich habe mir den ganzen Abend immer wieder mal so Notizen gemacht, also in die Richtung, wenn so die Frage ist, wie kann die Partizipation von Armutsbetroffenen gestärkt werden? So in meinem oder unserem Fall hat das natürlich, das versucht man in dem Beitrag zu schreiben, den Hintergrund, dass wir da in den letzten Jahren sehr viel entwickelt, experimentiert haben, wie weit einfach partizipative Theaterformen da einen Beitrag, eine Rolle spielen können. Was sich da einfach auch immer wieder zeigt, dass dieses, das ist heute schon mal angesprochen worden, dieses sich beschämt fühlen, vielleicht schuldig fühlen oder sozusagen individuelles Versagen oder diese Zuschreibung und Stigmatisierung einfach zu folgen, komplett quer geht gegen diese gegen den Wunsch, sich auch zu beteiligen. Und wir haben das immer wieder rausgefunden, dass es diese Räume braucht, diese Räume der Anerkennung, der Geschichten, die Räume der Anerkennung, dass die Themen, die Probleme tatsächlich, so Gott hast du da gesagt, gesehen werden, dass die als wichtig und erkannt werden. Wir erleben das in unseren Projekten immer wieder, dass gerade diese Voraussetzung dafür, dass sich einfach oft so Community Power bilden kann, dass überhaupt da gemeinsame Kraft und auch so eine kollektive Selbstermächtigung entsteht, sehr oft einfach damit zu tun hat, die eigenen Erfahrungen, die eigenen Sichtweisen auf diese Themen einfach sehr ernst zu nehmen und überhaupt damit zuzulassen. Also das scheint mir eine ganz wichtige Voraussetzung. Wir merken halt, dass so in unserer Arbeit oft so gerade dieses kreative Momentum, was sehr wichtiges ist. Also wenn es nicht nur darum geht, einfach zu reden, sondern einfach gerade die Theaterarbeit bietet einfach die Möglichkeiten, ganz stark ins Handeln, ins Tun zu kommen, da Dynamik zu erleben, auch so eine Beteiligung einfach schon in dem gemeinsamen Tun einfach zu erleben. Und da haben wir immer wieder einfach die Rückmeldung bekommen, dass dieses in schwierigen Situationen, in denen man sich befindet oder in denen sich Menschen befindet, wieder auch, klingt jetzt vielleicht eigenartig, aber lachen zu können oder sich als Gestaltend zu erleben, Mitgestaltend zu erleben, zusammen mit anderen etwas zu produzieren, einfach auch eine wichtige Voraussetzung scheint. Ich sehe das jedenfalls so, ich sage, die soziale Sicherheit oder die soziale Hintergrundsicherheit ist nicht die, wie heißt es, also ich sehe das schon als eine wichtige Voraussetzung. Also ich glaube, dass das, wir haben uns immer wieder gemerkt, dass die Mitwirkungsmöglichkeit an partizipativen Projekten schon damit auch zusammenhängt, ob ich mir das einfach leisten kann, schlicht und ergreifend. Und man kann das natürlich weiter fragen, wie ist es dann auch möglich, dass sich diese Art der politischen Arbeit, der Demokratiearbeit auch, lasst sie die einfach anders auch noch unterstützen. Und das Letzte vielleicht noch, wie ja immer wieder durchaus interessante und zum Teil erfolgreiche Anläufe genommen haben mit dem politischen System auf ganz unterschiedlichen Ebenen, lokal, regional und national, so in Dialog zu treten, auch mit Hilfe von Theater und es durchaus manchmal so erhellende Momente oder Folgen gehabt haben, weil eben, da lese ich es gerade, theatrale Darstellungen haben wir eben auch diese Ressource, dass Emotionen und Geschichten geteilt werden und es kann oft eine ganz andere Öffnung sein für auch einen politischen Dialog, weil man einfach nicht mehr die Sprüche einfach so runterklopfen kann. Also das haben wir immer wieder erlebt. Aber was es dann natürlich braucht ist, und da sind wir ganz weit weg, der Watt hat vorher gesagt, es braucht eigentlich diese Strukturen auch gerade in den großen Organisationen, du hast von Arbeiterkammer, ÖGB und vor allem, sage ich jetzt einmal, AMS einfach gesprochen. Aber es gibt, es ist einfach die große Frage, wie auch in den Vertretungskörpern und wie in den politischen Prozessen von einem Landtag es immer wieder ein Kampf ist und manchmal gelingt es halt und manchmal nicht, dass es innerhalb dieser formalen Gremien einfach diese Themen Gehör finden. Und da braucht es andere Rahmenbedingungen, da braucht es einfach auch diese möglicherweise Änderungen der Geschäftsordnungen, da braucht es einfach, und wir fordern das natürlich immer, also es ist einfach, dort, wo es selbstverständlich das ist, dass bestimmte gefragt werden müssen, bevor ein Gesetz seinen Lauf nimmt oder ein Projekt nimmt, haben wir immer wieder die Erfahrung, ja, aber die, die es betrifft oder die, die da tatsächlich Expertise haben und Expertise entwickelt haben, werden da in der Regel nicht mit einbezogen. Das hat natürlich tatsächlich oft ideologisch-politische Gründe, aber das halte ich auch für ganz was Wichtiges.
Ja, das ist schon eine schöne Überleitung zur Marianne und zur Gesetzeswerkstatt. Die, wer wird einbezogen in die Formulierung von Gesetzen?
Auch,
ja. Und, wie kann man diese Aktivitäten stärken? Und wie kann es weitergehen nach der Gesetzeswerkstatt auf der Armutskonferenz? Marianne.
Sehr gerne. Dazu vielleicht ein paar Sätze einfach auch aus meiner anderen Erfahrung als Menschenrechtsexpertin. Jenseits aller politischen Fastheiten, also ich nehme da explizit auch autoritäre Länder mit ein, von den Voraussetzungen her ist meine wiederholte Erfahrung die, dass die Frage der Partizipation unfassbare diffuse Ängste aufmacht. Also das, was mir als jemand, der immer wieder mit Ministern und Ministerinnen direkt spricht, auffällt, ist, da ist so eine bodenlose Angst, was da nicht alles schiefgehen könnte und was da nicht alles an Forderungen kommen könnte. Das heißt, für mich ist eine Grundvoraussetzung so dieses Arbeiten mit dieser Seite oder mit der Barriere, die diese Seite da baut. Das andere ist, Politik aus der Perspektive betrachtet ist auch wahnsinnig kreativ. Das heißt, da gibt's wahnsinnig wenig Vorstellung darüber, wie das überhaupt ablaufen könnte, ja? Und wie man das überhaupt macht. Damit komme ich zum dritten Punkt und leite über zur Gesetzeswerkstatt, die wir in Salzburg vor einem Jahr gemacht haben. Und das ist für mich als Menschenrechtlerin die zentrale Frage, was ist Expertise? Wessen Expertise zählt? Menschenrechte dreht sich ganz, ganz stark um die Frage von Macht. Und Expertise, beziehungsweise wie sie dargestellt wird, ist für mich eine ganz, ganz große Machtfrage. Und die Gesetzeswerkstatt hat sich da um einen partizipativen, egalitären Prozess bemüht, deutlich zu machen, dass gerade in einem Kontext wie der Armutskonferenz dieser Reichtum an Expertise da ist und den nutzen für einen Gesetzesprozess, der gerade ziemlich schief gegangen ist, um das höflich zu umschreiben, was da im Sozialhilfegrundsatzgesetz passiert ist. Und mit Hilfe der vorhandenen Expertise aufzuzeigen, was sich ändern muss, damit dieses Gesetz der Realität, dem gelebten Leben näher ist und meiner Meinung nach, Water will disagree, soziale Sicherheit sehr wohl eine Voraussetzung dafür ist, wie man mitbestimmt und wie viel Zeit, aber eben auch Energie man hineinstecken kann in die Frage von Beteiligung und Mitbestimmung. Und Michael, du hast die Frage aufgeworfen, was passiert als nächstes? Da hängen wir ein bisschen wegen dieser Frage der Ressourcen. Wer hat denn dann tatsächlich Zeit, sich hinzusetzen und diese sehr, sehr hilfreichen, teilweise wirklich fast schon revolutionären im Kontext des Erkenntnisses zum Sozialhilfegrundsatzgesetzes Anmerkungen so aufzubereiten, dass wir sie dann wirklich in den nächsten Schritt weiterbringen können. Wir bleiben bei Macht- und Ressourcenverteilungsfragen schon noch ein Stück weit hier noch immer hängen.
Danke dir. Ja, Macht- und Ressourcenverteilungsfragen, ich glaube, da kann auch Ellen Barres gut anschließen mit der Perspektive von below. Vielleicht auch noch mal kurz klären für diejenigen, die bei der Konferenz das versäumt haben eventuell, was meint diese Perspektive from below? Was machen wir damit?
Dankeschön, darauf bin ich jetzt gar nicht vorbereitet, irgendwie from below noch mal herzuleiten. Aber ich glaube, from below erklärt sich auch ein bisschen von selbst, nur dass es so ist, also ich habe es am Ende meines Beitrags, der ja irgendwie Grenzen der repräsentativen Demokratie heißt und die Perspektive from below, ich habe es dann so genannt, und das passt jetzt zu dem, was ganz viele heute und auch die drei eben gesagt haben, das Wichtigste ist das kollektive Lernen, weil die Personen, die wissen, welche Ressourcen hilfreich sind und welche schädlich sind in Armutssituationen zum Beispiel, aber auch in der Migrationssituation, das sind die armen Menschen und die Migrantinnen und sonst niemand, ne? Aber das ist in der repräsentativen Demokratie nicht vorgesehen, gemeinsam zu lernen. Und das ist auch nicht so, dass man Menschen einfach befragen kann, was würde dir helfen und was ist nicht gut, sondern dass es wirklich diesen Rahmen braucht, diese Ressourcen, diese Zeit, diese Möglichkeit, gemeinsam sich auszutauschen. Ich fand es auch ganz schön, wie Nicolai das von Spanien beschrieben hat, weil das ist ja nicht so, dass viel liegt auf der Hand, aber viel entsteht auch erst an Ideen in diesen improvisierten Prozessen. Und dann geht es im Weg in die Ministerien, in die Frage der Gesetzgebung, in alles, was sozusagen Institutionalisierung ist, geht es wieder unter, wird aufgefressen, wird ausgeblendet, ausgeschieden, ausgeschlossen. Im momentanen Prozess von repräsentativer Demokratie. Und da geht so viel verloren. Das ist sozusagen das, was wir wahrscheinlich jetzt nicht Ministerinnen wirklich beibringen können, aber wo wir überall, wo wir sind, darauf hinarbeiten können, dass wir gemeinsam Räume schaffen, wo sowas wie Artikulation, das Theaterprojekte und so weiter und so fort und Formen des gemeinsam sich Zuhörens und sozusagen ein bisschen improvisiert erstmal Dinge zu entwickeln, wo das entstehen kann und dann wirklich aber auch bleibt. Also wirklich bleibt. Das ist, glaube ich, für mich der große Spagat, ne, zwischen dieser Frage. Ich glaube, soziale Bewegungen from below leben von der Improvisation. Das ist auch das Wertvolle daran. Und ich gestehe, deshalb habe ich eben bei der Umfrage angekreuzt, dass ich der Frage der sozialen Sicherheit nur wenig zustimme in Bezug auf die Partizipation, weil die soziale Sicherheit, wie sie im Moment organisiert ist, die ist aus meiner Sicht schädlich. Die geht über die Erwerbsarbeit, die geht über die Sozialversicherungsbeiträge. Also wenn die soziale Sicherheit eine wäre eines bedingungslosen Grundeinkommens oder so eine Verabredung, würde ich sofort sagen, ja. Aber nicht das, was wir verstehen. Ich habe den Text von Arno Pilkram im Band, ich hatte ihn gar nicht sozusagen gehört auf der Armutskonferenz, er war in einem anderen Workshop, Ich habe ihn gelesen, wo er uns diesen Sicherheitsbegriff auseinandernimmt. Und ich finde es ganz wichtig. Es geht nicht um Sicherheit. Nicht so, wie es uns verkauft wird oder nicht so, wie in der repräsentativen Demokratie Sicherheit dasteht. Es geht um ein ganz neues Modell von Reziprozität und gemeinsamem Leben und voneinander lernen. Das wäre ein bisschen meine Perspektive. Und es passt, finde ich, hervorragend zu allem, was jetzt heute gesagt wurde. Und vielleicht noch zwei Sätze. Ein Satz zu den Genossenschaften, also zu diesem Spagat zwischen improvisieren und institutionalisieren. Ich glaube, eine Neuerfindung, wie sie ja gerade geschieht an ganz vielen Ecken der Genossenschaftsmodelle, ist extrem wichtig, weil Genossenschaften genau keine Apparate sind, sondern in sich sozusagen sich weiterentwickeln und in sich sozusagen den Improvisationsmoment immer mit drin haben. Sobald sie verhärtet sind, wird es wirklich schwierig, aber eben nicht nur im Arbeitsleben, sondern insbesondere in Bezug auf Stadtgesellschaft und Wohnen. Wem gehört die Stadt, ist doch eine Genossenschaftsfrage. Wer sind denn diese Eigentümer? Und wer wohnt wo und wem gehören diese Häuser, wo wir wohnen? Und da glaube ich nicht, dass alle Modelle schon da liegen. Also sonst könnten wir die Revolution von oben machen. Ne? Aber es geht mir ums From Below. Also uns zusammenzufinden und es neu irgendwie zu entwickeln, ist wichtig. Und noch einen letzten Satz. Ich glaube, dass die digitalen Formate, so schlimm sie im Moment sind, ich wäre jetzt auch lieber gerne da und würde mit euch gleich ein Glas Wein trinken, aber ich glaube, sie haben ein paar Chancen und wenige, aber die muss man sich ganz genau angucken und sozusagen rauskramen, wie wir auch auf diese Art und Weise unsere gemeinsame Klugheit weiterentwickeln können. Also wirklich gemeinsam entwickeln und dann nicht irgendwie ein starres Konzept gießen, sondern weiterentwickeln. Das hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an, weil ich von so weit außen spreche und nicht in die österreichische Sozialpolitik und die Kammernlogik und was auch immer involviert bin. Aber ich halte das wirklich für die Art und Weise, wie Armut eine Stimme bekommt, die nicht einfach nur eine Stimme vom Rand ist, sondern die wirklich das Zentrum von Gesellschaft, von Reziprozität, von Zusammenleben und so weiter irgendwie einfangen kann. Also nicht, wir werden mal befragt als Arme und dann dürfen wir auch mal sprechen in irgendeinem Ausschuss oder so, sondern nein, genau das ist die Mitte. Und von dort aus muss das Denken weitergehen. Vielleicht so weit.
Vielen Dank, ja. Wort, jetzt wäre dieser Moment, wo vielleicht noch was zum Drüberstreuen von dir, das Gedachte irgendwie kommen könnte. Und es gibt dann auch noch eine Frage an die Marianne zu den Versuchen, das Sozialhilfegesetz in Richtung Mindestsicherung umzubauen. Ob es da welche gibt und wenn ja, welche. Also, falls du noch mit dem Drüberstreuen warten möchtest, Wort, können wir uns auch, ja?
Ich bin bereit. Nur einmal zur sozialen Sicherheit. Ist schon klar, in welchem Spannungsverhältnis sich das bewegt und dass soziale Sicherheit sozusagen wichtig ist, um keinen Tunnelblick zu haben, um sich nicht ums tägliche Existieren kümmern zu müssen. Das ist eine Tatsache, die auch in unserem normalen Leben eine Rolle spielt und was ja auch eines der Argumente ist, wieso es nicht gerade sinnvoll scheint, dass man Arbeitslosen zum Beispiel immer mehr Geld wegnimmt, je länger sie arbeitslos sind, damit sie dann immer noch größere Existenzängste haben, damit sie dann kreativ eine Arbeit finden. Also diesen Prozess, den habe ich sehr wohl im Blick. Aber auf der anderen Seite war ich den Spagat schon schaffen, dass also wenn wir mehr soziale Sicherheit oder soziale Sicherheit für alle und insbesondere auch für uns Armutsbetroffenen fordern, dass wir das tun müssen und uns nicht erzählen lassen können, dass wir erst einsteigen können, wenn wir soziale Sicherheit haben. Weil das ist jetzt sehr pointiert formuliert. Aber sozusagen lassen wir uns da nicht abhalten davon und entmutigen. Es stimmt aber natürlich, dass die soziale Sicherheit vor allem für eine konkretere und strukturiertere und bessere Beteiligung natürlich höchst sinnvoll wäre. Ich meine, bei dir der Schlusssatz ist, wenn man auf die Straße gehen muss, um zu protestieren, dann läuft schon was falsch bei der Beteiligung, weil dann ist das ein Zeichen, dass man in den normalen Prozessen, seien sie konservativ im herkömmlichen System mit Institutionen und Politik oder seien sie auch in die Zukunft gedacht mit neuen Modellen der Mitbestimmung. Solange man auf die Straße gehen muss, sage ich immer provokant, läuft was falsch in einem Beteiligungsprozess. Es ist quasi eine Frechheit, es ist quasi ein Defizit, wenn man auf die Straße gehen muss und nicht anders repräsentiert ist. Pointiert zusammen.
Okay, danke. Ja, kurz nochmal zurück, geswitcht zur Sozialhilfe und den Versuchen daran, was zu verändern. Die Frage war jetzt explizit im Chat an dich gerichtet, Marianne.
Ja, wie soll ich sagen, es ist Pandemie. Und es tut sich halt leider momentan gar nichts. Und ich erspare mir Kommentare über, inwieweit das zuständige Fachministerium sich da auf der Bundesebene irgendwie in den letzten 12 Monaten hervorgetan hätte, als ob es kritisches Bewusstsein gäbe, dass sich da was bewegen sollte. Und die realpolitische Großwetterlage tut Übriges dazu. Aber es ist auf unserem Radar und wir sind sehr bemüht, die Ergebnisse hier schon noch weiter zu spinnen.
Gut, danke dir. Danke dir, danke euch auch für diesen Moment des kollektiven Lernens in einer speziellen Form hier. Ja, wir kommen damit schon zum Ende unserer Buchpräsentation der etwas anderen Art. Danke euch vielen nochmal. Jetzt werde ich wieder euch aus dem Spotlight zurückheben in die Gruppe von uns allen. Das dauert ein paar Klicks, brauchst du. Spotlight entfernen, so. Auch nochmal den Wort aus dem Spotlight entfernen. Und wenn wir jetzt auf die Galerieansicht gehen, sollten wir uns wieder alle zwar auf verschiedenen Seiten, aber doch recht gleichberechtigt sehen hier im in diesem Raum. Ja, danke an alle, die jetzt hier in den Panels auch nochmal zu ihren Beiträgen und zu den Beiträgen der Armutskonferenz gesprochen haben. Ich glaube, es ist sehr, sehr gut auch deutlich geworden, ein Teil der Fülle auch der Beiträge aus diesem Buch und hat hoffentlich allen, die noch nicht, die das nicht eh schon gemacht haben, auch Lust gehabt, diese und weitere Beiträge zu lesen. Ich möchte jetzt zum Schluss, bevor wir ganz zum Schluss kommen, das Wort an den Martin Schenk weitergeben und noch ein bisschen was, so dass wir alle noch ein bisschen was hören zu den Aktivitäten der Armutskonferenz derzeit. Wir enden dann vielleicht auch mit einer kleinen Vorschau auf die 13. Armutskonferenz. Wir hoffen, es ist dann nicht die, aber vielleicht ist es dann die erste Konferenz nach der Pandemie. Die wir hatten, war die letzte Konferenz davor. So sehr wir diese Räume schätzen, und ich kann Ellen Barres ja da nur zustimmen, dass wir möglichst gut alles nutzen wollen und tun, was sie uns bieten, freuen wir uns natürlich auch, wenn auch wieder andere Aktivitäten irgendwie möglich sind und wir uns auch so Konferenzen wie damals vor einem Jahr in Salzburg auch wiedersehen können. Aber dazu jetzt noch zum Martin und zu noch ein paar kleinen Einblicken in die Aktivitäten der Armutskonferenz.
Ja, vielen Dank. Ein bisschen was erzähle ich. Ich habe auch mit der Verena Fabris gemeinsam, Verena, einen Beitrag im Buch geschrieben, wo auch ein bisschen drinsteht, wo wir versucht haben, noch ein bisschen zusammenzufassen. Was waren die Forderungen? Was kam an politischen Wünschen, Dingen, die wir einfordern wollen? Und auch die Corona-Krise als Pandemie, Syndemie hineinverarbeitet. Ich erzähle ein paar Sachen, was jetzt kommt. Die Plattform sichtbar werden wird wie immer wieder ihre Stimme erheben. Es kommt der Journalismuspreis von unten. Das ist ein Preis, wo in der Jury Leute mit Armutserfahrung und Armutsbetroffene sitzen und journalistische Beiträge bewerten. Also mal umgekehrt. Das machen nicht die Journalisten, schreiben über die Armut, sondern umgekehrt. Man bewertet, wie da berichtet wird. Das kommt wieder. Dann haben wir an einem Leitfaden gegen soziale Beschämung gearbeitet. wo es quasi jetzt weitergeht, auch mit Richtung Corona und Gesundheit, aber auch mit den Fragen auf Ämtern, die Erfahrung, wie wir, dass die Ämter, aber auch Gesundheitsbehörden, Spitäler, Ambulanzen, das Sozialamt und so und auch das AMS oft Orte der Beschämung sind. Und da wird es Projekte geben, um dagegen zu halten und da was zu verändern. Was ich noch habe, das waren auch noch die Forderungen von der letzten Konferenz, die Forderung nach einer Arbeitslosenanwaltschaft, eine alte Forderung, ein altes Konzept, das man eigentlich sofort umsetzen kann, wenn man will. Die Frage der Client Counts ist auch eine alte Sache, das ist in den Niederlanden. Und die Frage von Gesundheitsverträglichkeitsprüfungen, Health Impact Assessment, Sozialverträglichkeitsprüfungen, auch der Versuch, da die Frage in die Mitte zu bringen, das quasi zum Mainstream zu machen sozusagen und nicht als Randfrage zu betrachten, wenn es um die Frage von Ausgrenzung und Armut geht. Das zweite war die Marianne Schulze hat gemeinsam mit dem Sozialrechtsnetz einen Entwurf für eine Bundesverfassung sozialer Menschenrechte für die österreichische Verfassung geschrieben. Den gibt's weiter und den werden wir weiter groß hinausschreien und hinausrufen und schauen, wie das auch im Regierungsprogramm steht, dass ja da die Verfassung erweitert werden soll. Wir meinen um soziale Grundrechte und soziale Menschenrechte. Sozialrechtsnetz.at, kann man das auch nachschauen, ist das Netzwerk der Armutskonferenz für Klagen, für Musterklagen, wo soziale Rechte in Österreich verletzt werden, um Präzedenzfälle bis zu den Höchstgerichten hinaufzutreiben. Dritter Punkt habe ich, wir tun weiter um die schlechte Sozialhilfe, um die miese Sozialhilfe, die jetzt schon in einigen Bundesländern eingeführt ist, zu thematisieren und zu zeigen, dass es eigentlich zumindest jetzt eine gute Mindestsicherung bräuchte, gerade in dieser Corona-Krise, dass dieses neue Ding, die sogenannte Sozialhilfe, ein Seil ist, das eigentlich beim Sturz reißt, also unbrauchbar ist. Und dass gerade auch vielleicht jetzt aktuell diese ganze Korruptionsdebatte, dass wir nicht vergessen haben, dass genau diejenigen, die da jetzt auch beschuldigt werden, diejenigen waren, die monatelang Mindestsicherungsbezieherinnen denunziert haben, die jetzt verantwortlich sind, dass Kinder massiv gekürzt werden in der Sozialhilfe und auch dieselben waren, die Notstandshilfe abschaffen wollten. Vierter Punkt. Corona und Armutsbetroffene und Armut. Wir arbeiten an einer Follow-up-Studie. Habt ihr mitbekommen? Es hat eine qualitative Studie gegeben von der Evelyn David im Herbst. Da kommt jetzt ein Follow-up, wo man nochmal genau drauf schaut. Also in der guten Sozialtradition, Sozialforschungstradition wird das weitergehen. Und deswegen ist es wichtig, nicht nur, das ist Forschung, aber es ist auch Politik, weil wir aus diesen Ergebnissen viel Schlüsse ziehen können, wo es mangelt, wo man was tun muss und wo wir uns auf die Füße stellen müssen. Wir arbeiten weiter an Maßnahmen gegen die sozialen Krise, das kennt sie eh. Da braucht man nicht viel sagen, von der Erhöhung des Arbeitslosengeldes, Investitionen in Dienstleistungen. Jetzt gibt es diesen Aufbau- und Resilienzplan der EU, wo wir zumindest gehört wurden, aber Partizipation war das nicht. Da geht es auch weiter, um da Druck zu machen, weil uns ja aufgefallen ist, weil das schon Thema war, dass wir irgendwie keinen Sozialminister haben, zumindest ist er nicht, hätten wir ihn gerne, vielleicht hört er uns zu. Wir wollen den Sozialminister zurück, der uns versprochen wurde, weil es gerade bei der Frage ja geht um, bei der Sozialpolitik um soziale Rechte und wir kriegen seit einem Jahr nur Fonds und Almosentöpfe und Härtefonds, aber nichts, was dem Sozialstaat entspricht, nämlich auf rechte Basis, nachhaltig, und auch universell und nicht zufällig. Letzter Punkt, höre ich schon auf, Werbung für die Plattform wirgemeinsam.at. Das war eine Kampagne, die alle Mitglieder der Armutskonferenz gemacht haben. Wir gemeinsam.at, eine Sozialstaatskampagne eigentlich, wo genau wir das eingefordert haben. Nicht Almosen, nicht irgendwelche Härte von Töpfe, sondern soziale Grundrechte, Dinge, auf die wir auch sozialstaatliche Rechte haben und auf die wir uns verlassen können. Ja, das war's. Gebe ich an die Michaela zurück.
Danke, Martin. Ja, das sind einige der Aktivitäten, die auch unter den jetzt ein bisschen anderen Bedingungen weiter betrieben werden. Danke an alle, die sich beteiligen. Danke nochmal auch hier jetzt an alle, die dabei waren. Kurz habe ich es schon angekündigt, die 13. Armutskonferenz ist schon in Vorbereitung. Vorgesehen ist sie im Mai 2022. Also wir gehen jetzt mal sehr davon aus, dass wir uns dann schon wieder in der üblichen Konferenzart in Salzburg, in St. Virgil treffen können. Und freuen uns aber natürlich, wenn es dazwischen viele andere Möglichkeiten auch gibt, auf diese und andere Weise miteinander zu kommunizieren. Ja, danke fürs Interesse auch am Buch. Speziellen Dank nochmal an alle Autoren und Autorinnen, die hier dabei waren und sich eingebracht haben, aber auch an euch alle, die ihr im Chat Kommentare ausgetauscht habt, Fragen eingebracht haben, die das Ganze auch zu einer lebendigen Veranstaltung gemacht haben. Wir hoffen, wir haben Lust gemacht auf dieses Buch und noch mehr. Und verabschieden uns jetzt mit einem Song. Wir haben in der Vorbereitung gesagt, das soll was Optimistisches sein. Ich glaube, es waren aber auch sonst neben der Analyse, die nicht so viel Mut vielleicht oft macht, aber auch einige optimistische Ansätze in der Veranstaltung. Aber wir hören jetzt auf mit This Land is Your Land, ganz im Sinne, so wem gehört das Land, und schicken euch damit sozusagen in den Abend hinein. Danke nochmal für eure Teilnahme. Ja, könnt den Chat auch gerne noch nutzen, um Feedback zu geben, euch zu verabschieden und ansonsten zurücklehnen und dem Song lauschen und optimistisch, soweit es geht, oder jedenfalls mit viel Energie in die ganzen Kämpfe, die da noch auszufechten sind, und alles, was noch zu tun ist, das weitertragen. Danke euch fürs Dabeisein und danke an alle, die mit vorbereitet haben und diesen Abend heute mitgestaltet haben. Schönen Abend noch und jetzt guten Musikgenuss.
This land is your land, this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream water, this land was made for you and me. As I was walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. This land is your land, this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream water, this land was made for you and me. I roamed and rambled and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond desert, and all around me a voice was sounding, this land was made for you and me. This land is your land, this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream water, this land was made for you and me. There was a big high wall there that tried to stop me. A sign was painted, said private property, but on the backside it didn't say nothing. This land was made for you and me. This land is your land, this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream water, this land was made for you and me. This land was made for you and me.